Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 324 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Marcel präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Der 1. FC Magdeburg stoppt erstmal die Gegentorflut, spielt 0-0 in Elversberg und meiner Wahrnehmung nach gab es, glaube ich, selten ein 0-0, was so stark polarisiert in der Bewertung wie dieses Spiel. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber da werden wir natürlich heute drüber sprechen und ich kann mir schon auch sehr gut vorstellen, dass Thomas und ich da doch zu recht unterschiedlichen Einschätzungen kommen, aber gucken wir mal. Könnte also durchaus etwas kontroverser werden. Dann wartet der Hamburger SV darauf, beim 1. FC Magdeburg spielen zu dürfen. Das Ganze findet am Sonntag statt. Auch da, glaube ich, gehen die Perspektiven auf diese Partie ein bisschen auseinander. So alles zwischen existenziell und Bonusspiel, es wird da, glaube ich, verhandelt. Auch darüber sprechen wir. Naja, und dann tut uns der 1. FC Magdeburg ja glücklicherweise den Gefallen, es hier nie langweilig werden zu lassen. Also müssen wir da schon auch noch über das ein oder andere Thema im Merchandising-Bereich, glaube ich, heute Minimum mal sprechen. Also schauen wir mal, wo wir landen. Und damit hallo Thomas, grüß dich.
Hola, komm.
Hallo, komm. Wesentlich länger konnte ich das Intro jetzt nicht machen. Ich hoffe, du bist jetzt irgendwie gesättigt.
Ja, alles gut.
Gut, und die alles entscheidende und wichtige Frage ist, darf ich dich jetzt eigentlich noch duzen?
Na klar.
Gut, da freue ich mich
warum,
sehr.
Hör auf, ey, so ein Quatsch.
Also,
Montag oder was?
Richtig, genau. Also zur Rahmenhandlung für euch da draußen. Thomas war beim Rasenfunk zu Gast. Und nach meinem Dafürhalten ist der Rasenfunk, was sozusagen Fußball-Podcasts in Deutschland betrifft, ja schon durchaus der Goldstandard.
Definitiv.
Ganz überragende Arbeit, die der Max Jakob Ost da macht. Der ist ja da auch zwar Gesicht und Stimme, aber eben auch nicht alleine. Gibt es ja noch den ein oder anderen Menschen inzwischen mehr. Und da eine Einladung zu bekommen und sprechen und zu Gast sein zu dürfen, ist schon irgendwie cool. Und Thomas wurde diese Ehre zuteil diese Woche. Vielleicht hat es der eine oder die andere schon gehört. Falls nicht, könnt ihr das gerne noch nachholen. Ich werde das natürlich verlinken in den Shownotes. Wie war es denn so, mit einem richtigen, echten, gut vorbereiteten Profi einen Podcast aufzunehmen? So.
Nee, also
mit
cool.
So einem richtigen Podcaster, weißt du? So nicht so dödlich wie wir, so irgendwie.
Es war cool, dieses Intro mal als Gast zu hören und nicht, wenn man es selber hört. Und auch das Outro. Das war schon, hatte schon was. Ja, und du hast ja schon gesagt, es ist ja schon so eher so Premium-Podcast, was das Thema Fußball angeht, was der Max da macht. Und von daher war das echt geil, dass wir da mal zu Gast sein konnten, jetzt in Form von meiner Person dann. Nee, war gut. Hat mir echt auch gut gefallen. Also waren auch zwei interessante Gäste, einer aus Düsseldorf. Noch dazu die andere, die Susanne dann aus von Osnabrück. Und ja, haben beide auch ein paar interessante Sachen gesagt, ja, zu ihren Vereinen und ja, auch so ein bisschen Ausblick und Rückblick auf Vergangenes und Zukünftiges in der Liga jetzt, was noch so kommt. Und ja, man ist dann auch so ein bisschen das Thema Restprogramme durchgegangen und da muss ich schon sagen, also ich glaube, Wiesbaden hat es richtig knackig am Ende, aber da können wir nachher vielleicht schon ein bisschen drauf gucken, nochmal selber. Und von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass wir auch trotz unserer krassen Ergebniskrise gerade am Ende die Klasse halten werden, um das mal schon mal vorwegzuschicken.
Ja, klingt doch sehr, sehr gut und vielleicht hören wir eine oder sogar beide der Stimmen deiner Kolleginnen, mit denen du da den Podcast gemacht hast, hier im Verlauf der Saison auch nochmal. Also wir haben ja sowohl Düsseldorf als auch Osnabrück nochmal und gegebenenfalls kommen wir da auf den Kontakt, den da vielleicht knüpfen konntest, gerne auch nochmal zurück, schauen wir mal. Und in dem Zusammenhang möchte ich dann schon auch nochmal stark machen, dass der Rasenfunk eben werbefrei ist und 100% crowdfinanziert. Also alles, was da passiert, passiert eben durch Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich da engagieren. Und ich mache das auch seit einigen Jahren schon. Ich glaube, du, Thomas, bist jetzt auch seit Neuerem irgendwie dabei, das zu machen.
Ich habe es auch vor, jetzt das zu machen die Woche, ja.
Oder hast du es noch vor, genau. Und falls ihr da auch drüber nachdenkt, ich kann es wirklich nur empfehlen, macht das gerne. Max macht da überragende Arbeit und ich glaube, die Unterstützung, die er da bekommt, die ist auch zu 1000% auf jeden Fall berechtigt und verdient und fließt auch in diese super professionellen und coolen Produktionen. Also ich glaube, das kann man uneingeschränkt und ganz entspannt auch empfehlen. wenn man mag, sich da auch gern zu engagieren. Genau. Cool. Dann möchte ich mich noch bedanken für die unglaublich große Resonanz zur letzten Folge. Also das fand ich schon bemerkenswert. Da haben wir, Thomas, noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Ich glaube, das eine oder andere habe ich dir aber auch weitergeleitet. Aber ich fand das schon krass. Also das haben wir selten, dass nach einer Folge so schnell, vor allem nach der Veröffentlichung von der Folge, so viel Feedback kommt. Also
Okay.
verhältnismäßig viel, ne? So geballt. Und tatsächlich ausschließlich positiv, was vielleicht daran liegt, dass die Leute, die uns doof finden, uns halt auch nicht hören, keine Ahnung. Aber an der Stelle ein großes Dankeschön. Also offenbar haben wir da auch mit der einen oder anderen Aussage einen Nerv getroffen und freuen uns natürlich dann auch über die Rückmeldung. Aber das fand ich schon irgendwie krass. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie so Mitternacht rum ins Bett und hatte dann irgendwie weiß ich nicht, um 6 oder so, so die ersten Rückmeldungen, dachte so, seid ihr alle irre, also krass. Und ja, war cool. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir heute irgendwie so auch so eskalieren, aber muss ja auch nicht immer sein. Und ja, wenn der FCM uns sportlich nicht unbedingt Gründe liefert, eskalieren zu müssen, ist es ja auch okay. Genau. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Dann starten wir ins Programm. Ich habe jetzt hier beim Blick auf den Nachwuchs, ich glaube, ich hatte das letzte Woche schon gesagt, einfach nur noch mal ganz kurz die Info, dass die U23 0:3 zu Hause verloren hat gegen Halle 96. Bemerkenswert oder interessant ist, dass 4 Spieler aus der U19 eingesetzt worden sind in dem Spiel. Oder andersrum, einige Spieler, die ja auch im Zweitligakader auftauchen und dort regelmäßiger spielen, eben nicht gespielt haben. Ich glaube, also ich habe dazu jetzt weder was gelesen, noch mich ehrlicherweise richtig, richtig viel darüber informiert, aber ich glaube schon, dass das eben auch was damit zu tun hat, dass das Saisonziel Aufstieg mehr oder weniger ja in weitere Ferne gerückt ist und man dann jetzt eben auch diesen Spielern, die vielleicht ja dann da auch näher dran sind, dann ein bisschen Spielpraxis gibt. Ich finde das ziemlich cool, auch wenn das Ergebnis natürlich nicht so cool ist. Aber das passiert jetzt aktuell bei der U23. Dann die U19 verliert 2:3 bei Energie Cottbus in der Regionalliga und bei den U17, also bei den B-Junioren, ist es so, dass wir da zu Hause ein 2:5 kassiert haben. 0:4 stand es da schon zur Halbzeit. Also jetzt nicht so die coolsten Ergebnisse. Dafür, das sehe ich jetzt hier gerade auf der Homepage, dafür hat die FCM U16 9:1 bei Lok Stendal gewonnen. Also ist dann wieder wettgemacht. Genau. So. Thomas, Elversberg. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, wann wir telefonierten. Ich glaube, gestern oder so. Hast du ja schon angedeutet, dass das ein interessanter Podcast werden könnte heute. Wie fahren wir?
Montag haben wir telefoniert.
Oder Montag. Ja, wir haben gestern auch telefoniert, aber Montag auch. Wie fangen wir denn an?
Na, wie du das für richtig hältst.
Boah. Ich habe okay. Ich habe jetzt so ein bisschen gehofft, dass du mir sozusagen hier den Moderationsjob so ein bisschen abnimmst.
Na gut, wir können ja mal grundsätzlich auf die erste Halbzeit gucken.
Das können wir ausnahmsweise mal machen, ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee.
Wobei,
Naja.
wobei das kann man ja relativ schnell erzählen.
Du, ich habe dir viele Stichpunkte für die erste Halbzeit. Viel mehr als bei der
Echt?
zweiten.
Also
Aber
mein Fazit der ersten Halbzeit war kein Torschuss. Offensiv harmlos. Meiner Meinung nach gefühlt phasenweise zu 10 gespielt. In der ersten Halbzeit. Das hat sich dann mit einem erzwungenen Wechsel zur zweiten Halbzeit ein bisschen geändert. Also das heißt, ein bisschen hat sich geändert. Ja, und ansonsten war die erste Halbzeit, finde ich, gegen eine Mannschaft, die uns den Gefallen getan hat, nicht früh zu pressen, also all das, was uns in den letzten Spielen so wehgetan hat, nicht zu tun. Da fand ich das 0:0 zur Halbzeit ein bisschen ernüchternd.
okay. Ja, also ich habe jetzt gerade, während du das gesagt hattest, überlegt, ob wir nicht doch von hinten anfangen mit einer Gesamteinschätzung. Aber jetzt sind wir hier schon mittendrin. Ich hatte nämlich, also sagen wir es mal so, ich habe das Spiel angefangen zu gucken mit dem Fokus, ist irgendwas anders als bei den letzten Spielen? Also hat sich irgendwas verändert? Ist irgendwas zu sehen, was irgendwie eine Reaktion auch sein könnte auf diese Kackergebnisse so und ich habe es halt geschaut mit einer riesengroßen Anspannung. Also ich war, glaube ich, lange nicht mehr so angespannt vor einem Spiel, als jetzt komischerweise vor dem Elversberg-Spiel. Und Ja, ist total interessant. Ich gucke jetzt hier mal bei meinem 45-Minuten-Fazit. Da steht nämlich am Ende der ersten Halbzeit folgendes Fazit. Pass auf. Expected Goals 0,07. Und dann vor dem Hintergrund der letzten Wochen aber ein ordentlicher Auswärtsauftritt vom Club. Offensiv aber vollständig harmlos. So. Das war jetzt mein Fazit zur ersten Halbzeit. Weil ich es grundsätzlich erstmal okay fand, da nicht gleich wieder irgendein bescheuertes Gegentor zu fressen. Also das habe ich bin im Moment mit wenig zufrieden. Das habe ich schon als Erfolg gewertet, da nicht in Rückstand geraten zu sein und ja, den Laden da hinten erstmal einigermaßen dicht gehalten zu haben. So. Genau. Aber du hast ja auch das Spiel ja nochmal geschaut, ne? Also du hast ja den großen Vorteil, dass du sozusagen den Doppeleindruck hast von der Partie.
Ja, ich war ja tatsächlich, war es bei mir auch so, dass ich so nach dem ersten Eindruck des Spiels, also wo ich dann auch mit dieser Anspannung, so wie du geguckt habe, war ich tatsächlich auch zufrieden mit dem Spiel. Ich hatte dann aber das große Glück, dass ich mir dieses Spiel nochmal angucken konnte. Also was heißt Glück? In dem Fall muss ich sagen, vielleicht auch Pech, weil ich dann meine Meinung doch auch ein bisschen revidiert habe. Weil ich fand, dass das offensiv, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit ganze dann doch mal drei Torabschlüsse hatten, war das einfach schwach. Also gegen eine Mannschaft, die uns, die Dinge, die uns in den letzten Wochen so massiv wehgetan haben, frühes Anlaufen, ja, sofort drauf auf die Verteidiger, die unter Druck setzen, uns zwingen, entweder lange Bälle zu spielen oder eben Wahnsinnspässe da hinten zu spielen. Das hat der Elversberg alles nicht gemacht. Die haben uns ja hinten. Ich sag mal, es war ja sogar so, dass Dominik Reimann wieder öfter aus dem 16er draußen war.
Das stimmt, das stimmt.
Also die haben uns ja erst ab der Mittellinie wirklich erwartet. Und selbst dann ist nicht zu schaffen, also wir hatten ja gar keinen Druck im Spielaufbau. Wir konnten ja den Spielaufbau so spielen, wie wir das ganz gerne tun. Und hatten null Druck dabei. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, also dafür, dass Elversberg uns eben nicht so wehgetan hat, wie das die vorherigen Vereine gemacht haben in den Spielen, muss ich sagen, war das dann doch gegen die bis dahin auch mit formschwächste Mannschaft der Liga, die ja genauso wie wir in den letzten Spielen dann doch auch jetzt von den jetzt nicht so überzeugt haben, war das wenig. Also man hatte wirklich Phasen. Also in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, habe ich gedacht, hier spielen die beiden kommenden Absteiger gegeneinander.
Ja, also klar. Ja, also was sozusagen diese ganze offensive Harmlosigkeit angeht, das stimmt. Ich habe jetzt gerade nochmal hier meine Stichpunkte durchgeguckt, was ich denn hier so an irgendwie Torannäherungen auf dem Zettel habe. Und das ist sehr, sehr, sehr wenig. Und was in die Nähe einer Torannäherung hätte kommen können, war dann immer so vorm letzten Pass, also bevor es wirklich gefährlich werden konnte, war das Ding dann auch schon wieder erledigt. Ich frag mich nur gerade, ob das verwunderlich ist. So, also nach einem 0-7, wo du so richtig aufs Maul kriegst und dann halt einem Hannover-Spiel, was ja eigentlich auch, wo ja Anspruch und Wirklichkeit komplett auseinandergeklafft haben, ist es dann verwunderlich, dass man so super, super zaghaft ist? Oder das erstmal so spielt? Also ich weiß nicht.
Was heißt verwunderlich? Und es wird doch immer erzählt, dass das so eine tolle Spielweise ist.
Ja, na, das ist so, ja.
Und es wird doch immer wieder auch dieses Mantra, wir wollen spielen, 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 spielen. Ja, dann kreiert aber bitte auch was.
Ja,
und man muss halt auch sagen, also so ärgerlich natürlich das für den Spieler ist, gar keine Frage. Aber in dem Spiel muss ich sagen, tat die Herausnahme von Hugonet gut.
Ja.
Also ich fand schon, dass, wie gesagt, für den Spieler ist das natürlich alles beschissen. Ja, so eine Verletzung, das gönnt man natürlich keinem. Oder wünscht man keinem. Aber unserem Spiel tat das tatsächlich gut, dass Amara Kondé dann reinkam, fand ich. Weil ich fand, als Amara dann drin war, fand ich schon, dass wir im Mittelfeld mehr Zug nach vorne entwickelt haben. Ohne dabei jetzt gefährlich zu werden in der ersten Halbzeit noch, aber wir hatten auf jeden Fall, es war mehr Zug drin. Also es war nicht so defensiv, es war wirklich mehr Wille auch nach vorne zu spielen dann mit Amara auf der 8. Und das tat der Mannschaft wirklich gut. Und ja, was muss man leider so sagen zurzeit, was der Mannschaft auch gut tat, war dann eben der Wechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit.
Ja, da war der Club dann endlich wieder zu 11. Also das erste Mal im Spiel. Ich fand das cool.
Dass Ito dann, als Ito dann reinkam, der fand ich schon ein belebendes Element war heute. Der ein belebendes Element war am Sonntag, das muss man schon sagen. Ja, aber alles in allem fand ich das gegen eine, gegen eine Mannschaft, die selber auch verunsichert ist, fand ich das wenig.
Also das war es definitiv. Also ich glaube, da kann es ja keine zwei Meinungen geben, dass es Dulle, also offensiv extremst dünn war. Wie gesagt, ich frage mich eben nur, ob das nicht auch ein Stück weit erklärbar ist, wenn du eben Angst hast, einen Fehler zu machen, vielleicht, also wieder ein dummes Gegentor zu kassieren, irgendwie so, keine Ahnung, ob es daran mitgelegen hat. Und das bringt uns eigentlich fast schon, bevor wir jetzt hier nochmal in so ein paar kleine Feinheiten reingehen, ja, fast eigentlich schon zur Frage, was macht man jetzt mit diesem Ergebnis, ne? Ich bleib ja dabei, dass das, oder bin ja schon der Meinung, dass das, also, dass das gut ist, da auf jeden Fall nicht verloren zu haben. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, wenn Elversberg ein Tor macht, fällt uns da wieder alles auseinander, so. Weil ich glaube, die Mannschaft im Moment einfach so fragil ist, das ist halt nicht passiert. Und du hast halt einfach mal, nachdem du irgendwie, weiß ich nicht, 11 in 3 Spielen bekommen hast, einfach mal wieder zu null gespielt. Ich glaube, das ist was wert. So, hast einen Punkt geholt, ist glaube ich auch was wert, und hat mich dann so ein bisschen auch gewundert über die Art und Weise, wie das Spiel dann eben auch im Discord diskutiert worden ist und so. Habe ich auch was zu geschrieben, dass ich das irgendwie nicht verstehen kann, aber auch alles gut, kann man ja diskutieren, wie man Bock hat. So, so, also, weißt du, ich meine, also was ist, also ist das jetzt, war das jetzt okay oder war das jetzt eher hinderlich für die restlichen Spiele, dass du da 0-0 spielst, so? Weil so wurde es ja zum Teil diskutiert bei dem, was ich
Wir
gelesen
brauchen
habe. So, weißt du?
ja nicht drüber reden, dass ein Punkt immer besser ist als kein Punkt.
Ja, ne? Schon mal gut. Okay, sehe ich auch
So,
so.
darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten. Das ist ja so. Ja, also ich spiele auch lieber unentschieden als zu verlieren. Wobei, wenn ich zwei Spiele habe, dann gewinne ich lieber eins und verliere eins, als zweimal unentschieden zu spielen.
Ja,
Ja.
okay. Ja, okay.
So, also von daher, aber grundsätzlich, ja, natürlich. Wer weiß, was der Punkt am Ende der Saison wert ist. Phrase.
Ja, gut. Die gebe ich uns beide, damit wir hier auch mal ein bisschen das Phrasenkonto aufstocken können. Ich habe die nämlich gedacht, wenn du so gesagt hast. So. Genau.
Die Frage ist eben, und das ist jetzt das, und das ist jetzt das, was man jetzt schlecht beantworten kann. Das kann man dann am Sonntag nach dem Spiel beantworten, weil es ja dann immer heißt, ja, der Punkt ist halt wirklich was wert, weil das für den Kopf gut ist. Wir werden am Sonntag sehen, wie gut das für den Kopf war.
Ja, bin ich auch bei
Ja?
dir. Ja.
Also, wenn du gegen Hamburg jetzt, sagen wir, 2-3-0 verlierst, dann war es für den Kopf nix. Ja? Von daher, ich bin da auch so ein bisschen hinhergerissen, weil Elversberg ist für mich, auch wenn die so ein bisschen weg sind, sind die für mich trotzdem immer noch mit Konkurrent da unten. Und wenn du in das Spiel gehst mit weniger Punkten, ist ein Unentschieden für meinen Geschmack rein vom Ergebnis her zu wenig.
Okay.
Also, wenn wir jetzt in der Situation wären, dass wir vor Elversberg stehen würden mit 3 Punkten Vorsprung, würde ich gar nichts sagen, dann wäre das völlig in Ordnung, weil dann hast du einen Konkurrent auf Abstand gehalten. So bist du nicht an den Konkurrenten rangekommen und er hat dich auf Abstand gehalten. Von daher sehe ich das mit diesem Punkt. Ich fand das auch ein bisschen, ich weiß nicht, also war mir auch ein bisschen, ich will nicht sagen euphorisch, aber ich fand schon, weil ich auch so einige gehört habe und ich sagte, ja, guter Punkt gegen Elversberg und Schritt in die richtige Richtung, wo ich mir dachte, nee, weil es offensiv kein Schritt in die richtige Richtung war. Defensiv haben die uns auch kaum gefordert. Einmal dieser Kopfball,
Ja, das stimmt, genau.
der sehr zentral aufs Tor geht, den Dominik Reimann, finde ich, dann als Zweitligator auch halten muss. Das war jetzt keine überragende Parade. Er stand richtig, ja. Aber das war jetzt nichts, wo ich sage, boah, der hat aber jetzt toll aus dem Eck gefischt, weil der war ja wirklich sehr zentral geköpft. Aber was mich da in der Szene wieder erschreckt, ist, wie frei der zum Kopfball
Ja,
kommt.
ja, ja. Das
Ja.
muss eigentlich auch ein Tor sein. Also so.
Gegen den Robert Glatzel am Sonntag ist das Ding drin.
Ja, klar, ja.
So. Und das ist, und deswegen frage ich, und da muss ich eben sagen, wenn man dann auf unsere Abschlüsse mal guckt, hatten wir, glaube ich, eine klare Torchance. Also eine wirklich richtig gute Torchance. Das war die von Teixeira. Wo er den Torwart anschießt, wo es nicht schafft, den Ball am Torwart vorbeizukommen, bekommen, wo er ihn anschießt. So, da stand es also nach guten Möglichkeiten, sage ich mal, 1-1. Ja, also ich meine, ich finde, das ist in einem Spiel, was du ja schon durchaus auch aufgrund der Tabellensituation schon auch ein Stück weit auch, ja, wie gesagt, als direktes Duell ansehen kannst, fand ich es persönlich zu wenig.
Okay. Naja, okay, verstehe ich. Sehe ich immer noch ein bisschen anders. Also Teil der
Kannst
Sicht
ja.
so. Genau,
Ist ja völlig in Ordnung.
ist auch nicht schlimm und bin aber tatsächlich bei dir und ich glaube, das ist eigentlich so ein salomonisches Ding, worauf sich vielleicht alle einigen können. Es wird, also Was das Spiel in Elversberg wert war, sehen wir halt am Sonntag zu Hause gegen den HSV im Auftreten und auch in der Herangehensweise und so weiter. Das ist schon mal gut, also kann man sozusagen das noch ein paar Tage vertagen. Genau, ich habe jetzt hier gerade nochmal so, weil du die Offensivaktion ansprachst, auch nochmal geguckt. Also es gab auch in der 50. Minute einen Abschluss von Gnaker aus der Distanz. Da habe ich
Stimmt,
mir
stimmt,
aufgeschrieben,
ja.
bester Abschluss des Clubs bisher. Torwart kann nur klatschen lassen und Ito kommt dann halt nicht mehr hin. Also da gab es schon noch
Ja,
so,
der
also.
Torwart, der nach vorne, wo ich dachte, schade, dass Ido da nicht hinkommt, weil das war ein krasser Torwartfehler für mich, der musste Seite weg.
Genau.
Also der kann er da nicht so nach vorne fausten. Zum Glück war, was heißt zum, nee, nicht zum Glück. Zum Glück für die, zu unserem Leidwesen, war Ito da ein Ticken zu langsam. Ich glaube, wenn er da einen Schritt schneller ist, dann steht es 3-1-0 für uns. Ja, schade. Schuss, stimmt, den Schuss von Gnacke, den hatte ich jetzt vergessen. Stimmt,
Genau.
der war auch gut, ja,
Das war
stimmt.
so der Abschluss. Genau. Und dann passierte eigentlich, also ja, in der zweiten Halbzeit passierte tatsächlich mehr. Diese Schnellbacher-Chance, eine freie Kopfball, das war in der 56. Minute, wo es eigentlich 1-0 stehen muss. So, genau. Und dann kam Teixeira ja in der 61. Minute für Nürnberger. Und dann
Da waren die
gab es.
beiden schnellen Elemente schon draußen, die ja vorher angekündigt wurden.
Ja, da müssen wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, über die Wechsel und was das alles so heißt. Ne? Und dann gab es in der 65. Minute eine Szene, da habe ich mir hier aufgeschrieben, das muss das 1-0 sein. Schöne Kombi in den Strafraum über rechts, zweimal abgelegt und Ito dann aber zu überhastet. Also das habe ich jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber irgendwie fand ich das wohl bemerkenswert.
Meinst du
Dann,
es zu überhastet?
das habe ich hier aufgeschrieben, ja. Aber ja, ich habe die Szene nicht mehr vor Augen, deswegen weiß ich es nicht
Ich
mehr genau.
fand's eher zu zögerlich.
Okay.
Also ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nimmt er den Ball dann nochmal an und gibt dadurch den zwei Innenverteidigern die Chance, sich dann noch davor zu schmeißen, wenn er den direkt nimmt oder wenn er da einfach nach der Annahme einfach nochmal einen kleinen Haken schlägt. Ja, gut, da kann man natürlich sagen, ja, dann war es überhastet, weil, ja, okay, wenn man es so betrachtet, kann man auch sagen, war überhastet, weil er kann da, glaube ich, schon, wenn er da einen Schuss antäuscht, dann die beiden, die gehen auf jeden Fall zu Boden und wenn er da dann am Ball bleibt und dann den Abschluss sucht, ich glaube, dann hat er eine gute Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, so rum.
Genau. Naja, und dann gab es noch, also das ging hier weiter. Da gab es einen guten Pass von Artig auf Ito. Der hatte dann ganz schön viel Wiese vor sich, aber eben auch viel Strecke. Und dann war das Ding eine Müh zu lang und der Torwart nimmt den Ball dann auf. Dann die in der 71. die Chance von Teixeira. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Keeper macht sich groß und hält stark, muss
Hat auch
eigentlich
guten
rein.
Winkel verkürzt, muss man auch sagen. Also war vom
Genau.
Torwart auch gut gemacht, muss man auch sagen.
Ja, genau. Und dann steht hier noch, der muss eigentlich rein. Dann kam nochmal Schnellbacher mit viel Platz im Strafraum, wo er das Außennetz irgendwie trifft.
Stimmt.
Ja, und das war dann, glaube ich, so das große Ding. Und diese ganzen, also es gab ja noch zwei Abseitssituationen, glaube ich, von Teixeira.
Eine, wo er auf den Torwart zugeht und wo es dann aber abseits war, wo er dann aber auch den Ball.
Schießt er nicht dreimal aufs Tor? Und einmal
Das
regulär
weiß ich.
und zweimal mit Abseits?
Ja, wir hatten insgesamt drei Torschüsse. Also, wenn du jetzt sagst, Gnacker,
Achso, okay.
Teixeira, müssen wir mal gucken.
Also auf jeden Fall hatte Teixeira mehr Abschlüsse als Captain Haare schön die ganze Rückrunde.
Also, laut
Aber gut.
WhoScored hatten wir drei Abschlüsse in
Ah,
der zweiten Halbzeit.
okay. Na, ich
Ich
habe
habe
die.
vorhin mal geguckt.
Naja, wie gesagt, ich habe hier die Abseitsdinger auch gar nicht, glaube ich, gar nicht mitgemeißelt so. Ach ja, naja, und ich habe dann, also in meiner Welt ist es dann wieder so, dass ich mir so denke, ja gut, okay, die Mannschaft hat sich ja dann in der zweiten Halbzeit durchaus Abschlussmöglichkeiten erspielt, macht sie halt nicht rein. Jetzt wird natürlich der aus seiner Welt kommende Thomas sagen, ja, du musst halt reinmachen, sonst brauchen wir da auch gar nicht drüber sprechen. Aber wie gesagt, also vor dem Hintergrund der letzten Wochen waren das für mich schon so kleine Hoffnungsschimmer, wo ich dachte, ah, okay, also okay.
Also,
Aber
nein, also
ja.
grundlegend ist es ja auch gut, dass du diese zwei, ich sag mal, das Ding von Ito, was, wie du schon gesagt hast, was wirklich gut gespielt war auch, ja, das waren keine Frage. Ich denke, dass das auch ein Stück weit was ein bisschen Selbstvertrauen bringt, aber es war halt auch zu selten gegen einen Gegner, der es eigentlich zulässt. Ja, also wie gesagt, wir konnten ja völlig unbehelligt unseren Spielaufbau betreiben über weite Strecken des Spiels und schafften es dann trotzdem nicht, dann so viel Torgefahr zu erzielen, oder so viel Torgefahr zu erzwingen, das oder zu erzeugen, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden, dass du ja mehr als nur diesen einen gefährlichen Abschuss von Teixeira bekommst. Ich meine, das Ding von Gnacker, ja, war ein schöner Schuss, aber letzten Endes Schüsse außerhalb des 16ers ist auch immer so ein bisschen, ein Stück weit so ein bisschen, wenn es jetzt nicht irgendwie freigespielt oder vorbereitet ist, immer so, auch so ein bisschen Verlegenheit. weil du im 16er halt nichts auf die Kette bekommst. Und das war ja auch wieder der Fall. Wir hatten dann einen Abschluss im 16er von Teixeira. Gut, der von Ito noch, der war dann geblockt. Also das sehe ich dann nicht als Abschluss, weil der Ball halt nicht aufs Tor geht. So, von daher hattest du einen Abschluss im 16er, einen gefährlichen. Und das ist zu wenig. Das ist zu wenig gegen eine Mannschaft, die genauso wie du gerade eine Formdelle hat, die aufgestiegen ist, darf man auch nicht vergessen. Elversberg ist Aufsteiger, das darf man dabei auch nicht vergessen. Und wie gesagt, direkt für mich tabellarisch immer noch ein direktes Duell, weil 36 Punkte, man sieht ja, wie schnell 8 Punkte Vorsprung weg sind. Das haben wir ja gerade vorgemacht in den letzten Wochen. Also von daher, ja, bin ich immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen unzufrieden, aber ich hätte mir mehr gewünscht. Und wie gesagt, was das jetzt alles wert ist, dieses Spiel, dieser Auftritt in Elversberg und auch dieses 0:0. Und das wird man jetzt dann, wie gesagt, im kommenden Spiel sehen. Auch wenn Hamburg natürlich ein ganz anderes Kaliber als Elversberg ist. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig.
Absolut, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Auch da müssen wir mal gucken, wie wir da reingehen wollen ins Spiel. Genau, ja, ich habe jetzt hier gerade nochmal so gesehen, es gab dann schon so ein paar Sachen, die dann so kläglich waren. Also, warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Ah ja, genau, also zum Beispiel gab es in der 33. Minute eigentlich einen ziemlich geilen Ball in die Spitze von Gnacker auf Neuenberger. Also schön freigespielt und dann hätte der unseren Freund Luca Schuler mitnehmen können in der Mitte und haut den Ball aber irgendwie als sonst wohin. Das war ganz merkwürdig. Ich glaube, da wollte er versuchen, ein Tor zu machen. Und so gab es ein paar so Szenen, ne, wo, also das ist ja das, was ich vorhin meinte, wo das sozusagen im Ansatz erstmal ganz gut ausgesehen hat, aber dann eben quasi in der letztendlichen Ausführung viel, viel, viel zu harmlos war. Tja, naja. Gut, ich glaube aber eine Sache, also ich weiß, es wird ihn nicht interessieren, er wird das auch eh nicht hören, aber eine Sache, die man aus dem Spiel vielleicht auch noch mitnehmen kann, ist ein Hinweis an den Trainer, auf wen man vielleicht aktuell eher setzen sollte und auf wen nicht. Also du hast eine Sache schon gesagt, ich fand Kondé auch ein belebendes Element, als er dann reinkam. Hugonet ist jetzt leider für ihn, für den Spieler, länger raus offenbar. Also ich habe bloß gelesen, fällt länger aus. Naja, und dann fand ich es grundsätzlich erstmal interessant, was passierte. Also er hat ja dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, den Ito gebracht und das bedingte, dass Neuenberger irgendwie so die Mittelstürmerposition dann, glaube ich, versucht hat, eine Weile einzunehmen. Den ich auch im Übrigen, also Neuenberger jetzt schon auch sehr, sehr fleißig fand. Also er war ja dann, glaube ich, Rechtsverteidiger, hat viel Meter, glaube ich, gemacht, hatte dann da nochmal diese Situation und dann wurde der eben ersetzt durch Teixeira in der 61. Minute. Das heißt, der Kollege hatte dann auch mal 30 Minuten, um sich zu zeigen. Aber kann schon auch mal einen Ball auf, also also auch wenn das Abseitssituationen waren und so, es ging ja irgendwie alles auf den Torwart, ja. So. Also der Bursche ist
Gut,
schon schnell und so, aber
die Abseitssituation, die hat sich erst aufgeklärt, nachdem der Abschluss da war.
genau.
Also,
Ja, genau, das meine ich ja.
wusste ja keiner, dass es abseits war. Von daher,
Genau.
ja, ich meine, Jeremy hatte da ja, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, da ja auch mal so ein kleines Ding gemacht zu ihm, als er verpflichtet wurde und hat das so ein bisschen statistisch auch mal aufgearbeitet, was er so spielt. Und ich finde schon, dass man da gesehen hat, dass er eigentlich auch eher so der Typ vorbereitender Stürmer ist und weniger Abschlussstürmer. Und ich glaube, das hat man in Elversberg auch gesehen.
Ja, aber, jetzt kommt wieder mein Aber, ich habe lieber einen Mittelstürmer auf dem Feld, der auch mal aufs Tor schießt. So, weil auch daraus, also auch wenn das jetzt alles nicht gefährlich wurde, kann ja daraus auch mal was resultieren, ne? Dass vielleicht ein Torwart mal was prall
Da brauchen wir nicht drüber reden.
so
Das sehe
mal,
ich genauso.
mal was prallen lässt und dann kannst du den irgendwie noch reinstochern oder irgendwie so, als halt ein Stürmer, der es dann in vielen Situationen eher vorzieht, quasi einen Angriff
Fallen.
abzubrechen und irgendwo anders hinzupassen.
Und zu fallen. Es war ja jetzt auch wieder in der ersten Halbzeit eine Szene,
8. Minute. Habe ich direkt aufgeschrieben.
wo ich das Gefühl hatte, er wartet nur darauf, berührt zu werden, um dann zu fallen. Anstatt einfach stark zu bleiben und auf Abschluss zu gehen, habe ich das Gefühl, wird nur auf den Kontakt gewartet, um zu fliegen.
Also ich habe mir original aufgeschrieben, das ist kein Witz, wie gesagt, wird ja alles nicht editiert. Also in der 8. Minute, erste Schuler-Jammerpose des Spiels. Das war tatsächlich für eins meiner Highlights, die ich mir aufgeschrieben habe, weil es mir direkt aufgefallen ist. Genau, also insofern fände ich es total cool, wenn wir gegen den HSV auch mit Teixeira oder hier Stürmer einfügen, also der auch Stürmer ist tatsächlich, beginnen könnten. Und eben Kondé auch mit reinbringen können. Elhan Kouri kommt zurück. Tobi Müller wird ausfallen, muss man nachher auch nochmal drauf gucken. So, aber also das war ja sozusagen das, wo ich so ein bisschen angehoben hatte, dass man, glaube ich, also dass der Trainer da, glaube ich, auch Erkenntnisse gewinnen konnte, was aktuell vielleicht besser funktioniert als andere Sachen. Und manchmal muss man sich vielleicht auch ein bisschen zu seinem Glück zwingen lassen, gerade wenn man Christian Tietz heißt. Insofern mal gucken, was da, ja, was wir da erwarten können jetzt für die nächsten Spiele. Ich gucke gerade mal, was ich hier noch so habe, was mir noch so aufgefallen ist. Ach so, genau, damit haben wir auch so ein bisschen angefangen. Gab es denn, also was waren denn aus deiner Sicht so Sachen im Spiel, in der Spielanlage und so weiter, die man kategorisieren könnte unter, naja, ist jetzt eine Veränderung zu den vorherigen Spielen, hat man versucht, mal was anders zu machen. So, hast du da was gesehen? Nee? Also ich fand, also was ich mir aufgeschrieben hatte, aber vielleicht auch, weil ich extra darauf geachtet habe, war, dass dann doch der eine oder andere lange Ball mehr dabei war. Also es wurde jetzt nicht zwanghaft in jeder
Ja,
Situation
okay, also
versucht,
ja.
sich da hinten irgendwie vernünftig rauszukombinieren, sondern es gab schon einige, also gerade in der Anfangsphase habe ich mir das direkt aufgeschrieben, lange Bälle in die Spitze. In der
Das
achten
stimmt.
Minute hat sich da auch ein Angriff daraus entwickelt, den dann aber leider Bell so ein bisschen vertändelt hat. Also das war so die Sache, wo ich so dachte, okay, da gibt es eine Veränderung. Das hat was gemacht.
Das stimmt. Mich hätte mal interessiert, wie das gelaufen wäre, wenn wir ein bisschen höher angelaufen worden wären. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, ja. Das stimmt. Das hatte ich, ja.
Na gut, können wir nicht wissen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch
Genau.
heraus sofort reagiert mit, naja, wahrscheinlich ähnlich. Genau. Ja, und dann ist noch eine lustige Sache passiert, das habe ich mir auch aufgeschrieben. 90. Minute, 91. Minute, Einwurf für uns. Herbert Bockhorn, glaube ich, mit dem falschen Einwurf. Fand ich auch cool. In der 91. Minute beim Stand von 0-0. Aber gut,
Passiert.
das passiert mal, genau.
Mich wundert, dass er, dass das auf Profiniveau überhaupt gepfiffen wird. Was da ein Einwurf falsch gemacht wird, Himmel, Herrgott.
Ja, und ich glaube, da gab es in dem Spiel sogar zwei Pfiffe gegen uns, die mit Einwürfen zu tun hatten, aber vielleicht, also doch, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, naja, ist ein bisschen schwierig, über ein Spiel zu sprechen, wo spielerisch nicht viel passiert ist, ne? So. Insofern, ja. Weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt noch. Also im Stadion waren wir beide nicht. Also um Stadionatmosphäre in Elversberg können wir jetzt nicht antragen. Tja. Weiß gar nicht. Haben wir noch was? Hast du noch irgendwie was hierzu Elversberg? Dann kann man so 0-0 ja auch mal so stehen lassen, wie es ist. Nämlich als 0-0 mit gucken wir mal. Und was es am Ende wert sein könnte, sozusagen. Dann kommen wir zum HSV. Wenn du jetzt nichts mehr
Ja.
hast, dann machen wir das. Dann wird das ja heute eine Sparrunde, es sei denn, wir ereifern uns nachher im Merchandising-Segment oder im sonstigen Segment so, so sehr, dass wir da hier noch eine Stunde über diese Dinge sprechen. Aber das ist okay.
Ja, einfach dort das falsche Wort sein.
Naja, ich wollte was Schönes wählen. Also, der Hamburger Sportverein ist zu Gast beim 1. FC Magdeburg am Sonntag. Erstaunlicherweise ist das die siebte Begegnung gegeneinander. Sechs Spiele gab es schon. Drei Siege für uns, drei Niederlagen auch. 9-10 Tore. Das letzte Spiel gegeneinander war ein 0-2 am 12. Spieltag in Hamburg, in der ja Daniel Fadli eine rote Karte gesehen hatte in der 78. Minute. Ich glaube, das war das Spiel, wo er so vollkommen unmotiviert
Ja.
da irgendwie am eigenen Strafraum einen abräumt. Und ich glaube, das war auch das Spiel, in dem Lukas Schuler Ewigkeiten freier Bahn vorm Tor hat und sich dann von hinten noch so ablaufen lässt, ne? War das nicht
Weiß ich nicht
so?
mehr.
Ich glaube ja, ich
Kann
glaube ja.
sein, ja, das kann sein.
Ich glaube ja.
Aber ich weiß es nicht mehr.
Ja, ansonsten hat der HSV logischerweise auch 28 Spiele absolviert, 14 Siege, 6 Unentschieden, 8 Niederlagen, 53-39 Tore und ist Vierter in der Tabelle. 48 Punkte, ein Punkt hinter dem Relegationsplatz und tatsächlich sieben hinter dem ersten Aufstiegsplatz. Also ich glaube, in Hamburg geht es jetzt in allererster Linie darum, die Relegation wieder zu erreichen. Dann muss man mal gucken. Zuletzt gab es zwei Siege, und zwar gegen Wiesbaden und Lautern, ein Unentschieden, das war in Fürth, und zwei Niederlagen gegen Osnabrück und in Düsseldorf in den letzten 5 Spielen. Will damit sagen, der HSV ist jetzt beileibe nicht das, was man landläufig wahrscheinlich als Übermannschaft bezeichnet. Sehr, sehr gute Fußballmannschaft, gar keine Frage. Aber die verlieren auch gegen Osnabrück. Ich meine, gut, wir spielen gegen die auch noch. Und die haben sich ja auch, also ich weiß gar nicht, kann man das, wie wurden das im Rasenfunk diskutiert? Ist man da noch, also haben die Anschluss hergestellt,
Ja,
einen
ich, also
realistischen, oder sind die immer noch raus aus deiner Sicht?
Ja, ich sag mal, es sind 6 Punkte, aber auch ein miserables Torverhältnis.
Okay.
Also von daher kannst du schon sagen, eher 7 Punkte. Aber man ist da wieder euphorischer. Also man ist da tatsächlich wieder, man hat wieder Morgenluft geschnuppert, sagen wir mal so. Und
Ja.
man sieht es ja auch, ich meine, wir profitieren ja auch davon, dass das hinter uns auch keiner so richtig will. Also da gewinnt zwar immer einer, aber immer ein anderer.
Das stimmt.
Ja, also von daher, wir profitieren ja da auch ein bisschen davon, dass wir noch nicht überholt wurden, weil die unten alle immer gegenseitig sich die Dinger da, beziehungsweise einfach nicht konstant genug sind. Von daher, ich sag mal, wenn das so weitergeht und Osnabrück jetzt noch, ich sag mal, jetzt in den nächsten 2 Spielen vielleicht 4 Punkte holt oder so, dann wer weiß, was dann bei uns hier für ein Spiel ansteht.
Naja,
Gegen
weil,
die.
genau, weil auch für die ist das Spiel gegen uns natürlich ein Spiel gegen die direkte Konkurrenz. Wenn wir Pech haben und da immer noch unten drin hängen, kann auch ganz anders sein. Die Liga ist ja einigermaßen verrückt. Auch schön, das ist eine Phrase für mich. Die gebe ich mir gerne. Genau. Ja, gut, aber wir waren jetzt beim HSV. Also, die haben auf jeden Fall gegen Osnabrück schon verloren. Lass mich nochmal ganz kurz gucken, wie die so auswärts unterwegs sind. Das ist eigentlich auch nochmal
Ich
ganz.
gut.
Eigentlich ganz interessant. Warte kurz. Also Auswärtsbilanz. 14 Spiele. Hulla. 4 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen. 1,29 Punkte im Schnitt. Also genau ausgeglichenes Torverhältnis. Du siehst, ich habe den nächsten Aspekt gefunden, der hoffnungsvoll stimmt für Sonntag. genau. Ja, zu Hause 2,14, auswärts 1,29 Punkte im Schnitt. Also, das könnte uns auch so ein bisschen in die Karten spielen. Naja, und Steffen Baumgart ist da ja Coach seit ein paar Wochen, wie wir auch schon besprochen haben, und ist zurück in Magdeburg. Ist eigentlich auch cool, freue ich mich drauf. So, der war als Trainer an der Seitenlinie, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr bei uns. Genau.
Stimmt. Stimmt, ja, das letzte Mal mit Paderborn.
Ja, der Baumi, und das ist auch schon ein paar Tage her. So, HSV ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere Nummer als Elversberg und so, aber was sagt denn der Fußballexperte so zu Schlüsselspielern und Spielweise unseres?
Böse Spieler, wo willst du denn anfangen? Also, ich glaube, da rennen schon ein paar rum, die man, glaube ich, Glatzel wird wohl fit fürs Wochenende, wie es aussieht. Nicht, das ist nicht so gut, vor allem vor dem Hintergrund, dass Tobi Müller gesperrt ist. Ja, dann Muheim, Dompe, Jatta, Königsdörfer da vorne. Ja, ist schon keine schlechte Truppe, die da zusammen haben. Wenn die auch mal ein bisschen mannschaftstechnisch klicken würden, ich glaube, das wäre schon eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Zweitligamannschaft.
Die haben einen dopinggesperrten Spieler.
Ja, aber schon ewig.
Ja, der ist bis
Also.
15.11.2024 gesperrt. Mario Vuskovic,
Ja.
das ist komplett an mir vorbeigegangen, in der Tat.
Also dann habe ich Feray habe ich noch vergessen. Ja.
Ja, das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Truppe, umso verwunderlicher, dass die es einfach Jahr für Jahr echt
Ja, es
hart nicht schaffen.
ist auch ja. Laszlo Benesch, der glaube ich auch schon 6 oder 7 Tore geschossen hat. Ha! 6 oder 7. Addier das nochmal. Also für einen Mittelfeldspieler 13 Tore. Wenn man bedenkt, der hat mehr Tore als unsere Stürmer alle zusammen.
Ist
Ja.
das so, ja?
Ja, der hat 13 Tore gemacht.
Ach du grüne Scheune. Stimmt, Laszlo Benes, zentrales Mittelfeld, 13 Stück. Glatzel 16. Boah, also den Benes, den dürfen wir sehr gern nach 10 Sekunden aus dem Spiel nehmen. Der hat nämlich nicht nur 13 Tore, sondern auch noch 11 Vorlagen. Also wenn man von einem Schlüsselspieler bei dem Gegner sprechen kann, dann glaube ich, ist es dieser
Trifft
Kollege.
das durchaus auf Laszlo Benesch zu, ja.
Ja, naja, und Glatzel halt auch,
Ja.
ne? 16 Tore, 6 Vorlagen, also das ist auch
Ja,
nicht so ganz.
es wäre vielleicht ganz gut, wenn der dann doch noch nicht spielen könnte am Wochenende, aber so wie es aussieht, wird er am Wochenende fit sein.
Okay, also warte mal, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, deswegen muss ich ja schnell googeln. Aber ich glaube, dass. Spielerprofil, warte. Jawohl, passt, haut hin. Deren Linksverteidiger Miro Muheim hat genauso viele Tore wie Luka Schuler. 5 Stück. Also wie unser Wunderstürmer vorne. Das macht mir alles ein bisschen Angst. Aber wir wollen ja
Aber
positiv.
wir reden immer noch vom HSV.
Ja, richtig, genau.
Ja,
Vom
also von daher, wenn der HSV
Lieblingsgegner.
wieder HSV-Dinge tut, kann das durchaus was werden.
Ja, genau. Naja, und wenn wir vor allem auch mal Naja, wieder ein schönes Spiel aus dem Hut zaubern. Ich hatte ja vor ein paar Wochen hier gesagt, es gibt mindestens noch ein Spiel in der Saison. Das ist so ein, naja, so ein Dreier, mit dem keiner so richtig rechnet. Und
Ich will kein, ich will kein schönes Spiel aus dem Hut zaubern. Ich will einfach nur Spiele haben, in denen wir in 3 Punkte holen. Da ist mir völlig egal, ob wir da mit 728 Pässen wieder gewinnen oder einfach nur mit 2 Flanken, Kopfball, Tor. Ist mir eigentlich völlig Bums. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele.
Also ich will mindestens 60% Ballbesitz sehen. Sonst bin ich traurig.
Ja, gut,
Sonst muss ich anfangen dran zu, also tatsächlich zu glauben, dass die Mannschaft ihr Mojo und ihre Stärke verloren hat, wenn wir einfach.
das wirst du ja garantiert haben. Das
Ja.
heißt, es war ja auch in Karlsruhe so. Wir haben 7 Stück gekriegt, aber hatten trotzdem 60% Ballbesitz.
Eben, eben.
Dieser Wunsch wird ja immer erfüllt. Da können wir noch so deutlich verlieren. Diesen Wunsch bekommen wir ja immer erfüllt. Viel, viel Ballbesitz, viele Pässe im eigenen letzten Drittel, also im Verteidigungsdrittel, viele Pässe zwischen Tor und Verteidiger. Das kriegen wir doch jedes Spiel geboten.
Naja, es sei
Da
denn
musst du
natürlich,
dir überhaupt keine Sorgen machen.
es gibt ein hohes Pressing, ein hohes aggressives Pressing, da gibt es zwar auch viele Pässe
Dann,
hinterher,
auch dann gibt es viele, auch dann gibt's viele Pässe. Ja,
aber dazwischen
das
fallen dann auch ein
ist.
paar Tore. Also jedenfalls für den Gegner.
Genau. Nein,
Genau.
also wie gesagt, also was ich ganz interessant finde, Steffen Baumgart hat den Torwart gewechselt. Da steht nicht mehr Heuer Fernandes im Tor.
Sondern Matteo Raab.
Das finde ich ganz spannend. Also so ein Wechsel mitten in der Saison kann man auch mal machen. Ja, also mal sehen. Ich bin echt gespannt, was das am Wochenende für ein Spiel wird gegen den HSV. Also vor allem, wie du es auch taktisch angehen willst. Weil ich kann mich erinnern, letzte Saison, das Rückspiel in Hamburg, da haben wir ja tatsächlich mal, ich glaube, das war das einzige Mal, dass Christian Tietz wirklich mal komplett von seiner eigenen Spielweise abgewichen ist. Und da haben wir ja wirklich auf Umschaltspiel gesetzt und haben 3 wunderschöne Tore nach Umschaltsituationen erzielt. Vielleicht wäre das ja gegen den HSV ein Mittel, weil ja der Dominik Reimann heute auf der Medienrunde auch erzählt hat, dass wir uns gegen Mannschaften, die Ballbesitz haben, lieber den Ball gerne haben, besser aussehen oder gut aussehen. Da würde ich mir wünschen, gib ihm doch einfach den Ball. Dann gebt doch dem Gegner den Ball und sorgt dafür, dass wir gut aussehen. Also dann verstehe ich halt nicht, also wenn man diese Auffassung hat, ja, dass man gegen Mannschaften, die mitspielen wollen, die den Ball haben wollen, dass man gegen diese Mannschaften besser spielt. Warum erzwinge ich es denn dann nicht auch ein Stück weit, dass ich besser spielen kann? Verstehe, also würde mich mal interessieren. Die Frage wurde leider nicht gestellt. Würde mich aber mal interessieren, warum man das dann nicht einfach auch tut. Ja, warum gibt man dann den Gegner nicht auch einfach mal den Ball, wenn man weiß, man ist selber in der Umschaltsituation auch durchaus in der Lage, Gefahr zu erzeugen. Und das kann die Mannschaft ja auch. Das hat sie ja der Hinrunde auch gezeigt, dass sie in eigenen Umschaltsituationen immer wieder für Torgefahr sorgen kann. So haben wir ja auch in der Hinrunde einige Tore erzielt. Deswegen verstehe ich nicht, dass das ein Mittel ist, was ja kaum selber noch genutzt wird.
Das
Also,
stimmt, das ist total interessant. Warum machen wir das nicht mehr? Das stimmt. Genau,
ne,
also
also.
jetzt wo du das gerade sagst, wird mir das auch nochmal so gewahr. Ja, ich meine, gut, Steffen Baumgart ist jetzt auch kein ganz
Vielleicht
blinder
passiert es gegen den
Trainer.
HSV. Wer
Vielleicht,
weiß.
ja, genau, vielleicht haben wir, also hat sich Herr Tietz jetzt für ja, die letzten 6 Spiele halt seine ganzen Tricks noch aufgehoben, keine Ahnung. Genau. Gab es denn sonst noch irgendwas Spannendes in der Medienrunde heute? Ich habe es mir nicht
Nee, das
angeschaut.
war jetzt das Einzige, was ich mir gemerkt habe, weil ich die Aussage ganz spannend fand, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das auch so ein bisschen inzwischen so eine Mehr ist. Also,
Ja.
ist auch eine Definitionssache, wie definiere ich Mitspielen, ja? Also ich definiere Mitspielen so, dass ein Gegner aktiv sein will, sowohl mit als auch ohne Ball. Und davon hat man in den letzten Spielen bis auf Elversberg genügend Mannschaften. Resultate sind bekannt. Also von daher halte ich diese Aussage, dass wir gegen Mannschaften, die mitspielen wollen, dass wir da immer gut aussehen, halte ich für eine gewagte These.
Naja, ich finde, das ist so ein Allgemeinplatz. Vorhin im
Ja, genau.
Discord habt ihr das ja auch nochmal so ein bisschen diskutiert. Ich bin da, ich heute echt wenig Zeit hatte, nur so ein bisschen drüber geflogen und da hat doch auch dann irgendwie jemand noch geschrieben, naja, gab aber tatsächlich in der Saison auch Spiele gegen Mannschaften, die mitgespielt haben, wo wir halt gut ausgesehen haben. Also will damit sagen, ich glaube, diese Aussage kannst du so oder so interpretieren, je nachdem, welches Spiel du da gerade vor Augen hast. Insofern ist das, glaube ich, ein Muster ohne Wert. So, also,
Genau, sehe ich
weißt
auch
du.
so. Ja.
Klingt auf jeden Fall erstmal gut und man kann sich natürlich so auch so ein bisschen stark reden,
Das
irgendwie.
sollen sie ja auch, um Himmels Willen, es ist ja auch gut. Ich hoffe, dass das nicht nur Gelaber ist, sondern dass das eben auch intern so ist, dass man eben auch da noch an sich glaubt. Das ist doch auch gut so. Das soll doch auch so sein, um Himmels Willen.
Genau.
Also ich will da keine Mannschaft sehen, die da am Wochenende auf den Rasen geht und vorher sagt, oh, na, wir verlieren ja sowieso, um Himmels Willen. Nein, also von daher, wenn das so ist, dann, aber dann möchte ich es auch umgesetzt sehen und nicht wie nach dem Karlsruhe-Spiel und dann guckst du 10 Minuten Hannover und denkst dir so, Leute, ihr habt nichts geändert. Ja, also schauen wir mal.
Ja, das wird ein total spannender Sonntag. Also ich bin wirklich gespannt, was auch in der Ausstellung passiert. Da gibt es ja dann jetzt noch die Geschichte, also mit unserem, naja, kann man so sagen, nominellen und eigentlich gesetzten Mittelstürmer und seinen Aussagen nach dem letzten Heimspiel. So, und ich bin total, also ich bin wirklich gespannt. Ich werde, wenn jetzt hier nichts Gravierendes mehr dazwischen kommt, werde ich dann das Spiel mir auch endlich mal wieder im Stadion geben können. Also was da passiert, wenn Christian Tietz sich dafür entscheiden sollte, Lukas Schuler doch wieder von Beginn an zu bringen, wie da das Stadion reagiert. Ich bin sowieso total gespannt auf die Atmosphäre, wie es dann halt irgendwie ist. Weil auch da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Es gibt ja, ich lese das auch immer mal wieder, irgendwie auch Kritik an Block U für den Support, den unbedingten, nee, den bedingungslosen und dafür, dass die da jetzt nicht, wie das ja andernorts passiert, irgendwie, ich sage das jetzt mal sehr extrem, irgendwelche Gräber auf Trainingsplätzen ausheben und so Blödsinn. So, und halte das aber für richtig. Also, ich finde das, ich finde, also, so, weil, was ist jetzt die Alternative? 6 Spieltage vor Schluss, da einen Stab über die Mannschaft zu brechen und da die gnadenlos auszupfeifen, wird die jetzt auch nicht besser machen in der aktuellen Situation und auch nicht mehr Sicherheit geben. Aber auch darauf bin ich komplett gespannt. Also, wie die Stadionatmosphäre dann eben irgendwie ist und so. Das wird, also ja, und ich glaube,
Weil
das
ich
wird
schon
jetzt noch
glaube.
so ein bisschen begleiten. So, jetzt du, hau raus.
Nee, seh ich grundlegend auch so. Wobei ich schon glaube, das kann auch ein Stück weit eine Charakterfrage sein. Also wie man so tickt. Also auch als Spieler. Also ich finde, man kann dann in so eine Trotzhaltung gehen, wie das ja bei uns passiert ist in dem Interview bei Sky, dass man da sagte, mimimi, ja. Ich weiß aber, also man hat ja gesehen, Rostock hat ja zu Hause zum Beispiel gegen Kaiserslautern verloren. Und dann gab es nach dem Spiel eine klare Ansage. Alles auf in Anführungsstrichen normale Art und Weise. Da wurde keiner durchbeleidigt oder so. Gab es aber eine klare Ansage nach dem 0 zu 3 und nicht. Und die Reaktionen von Rostock waren seitdem, ich glaube, zwei Siege und eine Niederlage in Kiel. So, jetzt kann man drüber streiten und kann sagen, hat das die Mannschaft jetzt verunsichert oder hat vielleicht der ein oder andere Führungsspieler dort daraus eben auch Kraft gezogen und hat gesagt, komm, jetzt Leute, für wen, ja, so nach dem Motto, Mensch, naja, wir spielen ja auch nicht nur für uns selber, wir spielen ja auch für ein paar Fans, die hier im Stadion sind. Und vielleicht haben die mit dem, was sie da sagen, ja auch nicht Unrecht.
Na,
Ja, also
ich.
ich glaube schon, das ist halt auch ein Stück weit eine Frage, wie gehe ich als Spieler auch mit so einer Situation um? Ich glaube schon, dass man aus so einer Situation auch eine gewisse Stärke ziehen kann, wenn man entsprechend gestrickt ist, auch vom Typ her. Ohne da jetzt werten zu wollen. Das soll keine Wertung sein. Ich sage nur, dass es, glaube ich, schon eine Typfrage ist. Wie gehe ich auch mit so einer Kritik um? Verfalle ich dann eher so in so eine Trotzphase, wo ich dann so reagiere, wie Lukas Schuler das getan hat, oder verfalle ich dass mich das völlig fertig macht, oder sage ich, okay, beim nächsten Mal zeigen wir es denen halt einfach auch. Ja? Also, das ist ja, halt, glaube ich, auch, deswegen kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen, das ist jetzt das Richtige, das ist jetzt das Falsche. Ich glaube, das ist auch immer so eine Frage, was hast du so für Typen auch in der Mannschaft?
Stimmt schon. Ich könnte mir, also ich bringe mal noch eine dritte Variante ins Spiel. Ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, ohne dass ich das jetzt weiß, ja, also wirklich völlige Spekulation ins Blaue, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Also, dass es zum einen, also dass es auf der einen Seite im Stadion darum geht, eben die Mannschaft, also alles auf den Rängen selber dafür zu tun, dass die Mannschaft sozusagen ihre Leistung abrufen kann, also sprich bedingungslos zu supporten und hinter der Elf zu stehen, egal wie es ist. Und dass es aber trotzdem möglicherweise ja so eine klare Ansagesituation geben kann. Also was ich damit sagen will, ist, es muss ja nicht immer alles öffentlich stattfinden. So, weißt du?
Genau,
Und
genau.
kann ja auch sehr, sehr gut sein, dass, naja, dass man sich mit der Mannschaft trotzdem mal getroffen hat oder mit dem Mannschaftsrat oder wie auch immer, und dass da schon auch Tacheles gesprochen wurde und man dann aber sagt, hier passt auf, wir garantieren euch, dass wir voll durchziehen, dass wir voll für euch da sind und dafür erwarten wir von euch aber auch, dass ihr euch also den Arsch aufreißt, auf Deutsch gesagt. Kann ja auch sein, ne? Also werden wir halt sehen. Ich glaube, was tatsächlich jetzt wenig bringt, ist irgendwie sich jetzt innerhalb der Fanszene so gegenseitig da irgendwie
Ja, genau.
anzumachen und zu sagen halt, hier, ihr seid doof, weil ihr die jetzt nicht durchbeleidigt oder ihr seid
Ja,
irgendwie
oder
oder wie
aber
auch immer.
genauso auch, ihr seid doof, weil ihr gepfiffen habt. Das ist die
Genau.
Seite muss man, also die Seite
Absolut,
ist, finde ich
absolut.
halt auch nicht unbedingt die richtige. Ja, also man kann sagen, Also ich bin da auch kein Freund von, ja, während des Spiels zu pfeifen. Also ich finde es dann besser, wenn man es danach macht, wenn es einen Grund gibt dazu. Während des Spiels halte ich da auch nichts von, aber deswegen würde ich nie auf die Idee kommen, jemanden, der da gepfiffen hat, zu verurteilen. Also ich glaube schon, dass man das auch beidseitig sehen kann. Dass man eben einerseits sagt, okay, du, ja, weil jetzt in dem Fall dann Block U den Standpunkt hat, wir unterstützen, dann ist das, finde ich, genauso zu respektieren, wie wenn jemand sagt, nee, die haben mir erzählt, dass sie alles ändern wollen und dass sie gesehen haben und analysiert haben und bla bla bla. Und dann siehst du ja halt die gleiche Scheiße und dann pfeifst du und dann muss man das, finde ich, genauso akzeptieren.
Ja, genau. Ja, genau, das meine ich ja. Also ist ja das, was ich
Und
gerade
man muss ja
meinte.
auch dazu sagen, es war ja jetzt nicht so, das ist ja das, was mich in dieser ganzen Diskussion auch so stört. Es war ja nicht so, dass da das ganze Stadion gepfiffen hat. Ja, also klar, man hat's schon gehört, aber es war doch, wenn man es jetzt aufs ganze Stadion betrachtet, war es doch vereinzelt.
Ja, und ich würde auch, also von dem, was ich
Und
so wahrgenommen.
deswegen finde ich das jetzt auch nicht so dramatisch alles. Also
Nee,
ich fand, da
gar
wurde mir auch
nicht.
viel zu viel draus gemacht aus der ganzen Nummer.
Ja, und es wurde ja in meiner Wahrnehmung auch kein Spieler ausgepfiffen in dem Sinne, sondern es ging ja
Genau,
eigentlich, es wurde ja eher
ja.
Unmut bekundet über die Art und
Über die
Weise, wie
Art
man
und Weise, wie
bestimmte,
gespielt wurde.
wie man
Genau.
bestimmte Sachen angeht. Und das geht ja dann eher so Richtung Trainerbank eigentlich und weniger, also weniger, trotzdem auch ein Stück mit, aber weniger in Richtung der Akteure, die es dann letzten Endes umsetzen sollen oder müssen, beziehungsweise die natürlich auch eine Ansage kriegen, spielt das so und so und so und auch genau wissen, wenn sie es so nicht spielen, spielen sie als nächstes Spiel nicht. Also das muss man ja auch einfach vor Augen haben. Ne? Das ist ja jetzt nicht so ist, dass die sich halt irgendwie 3 Minuten vor dem Spiel treffen und sich überlegen, okay, wie machen wir es jetzt, lass uns mal kicken gehen, so, sondern die werden ja eingestellt und vorbereitet und da hängt ja auch eine ganze Menge mehr noch mit dran und insofern hätte ich das auch eher so, also so sortiert und jetzt nicht so, dass da jetzt die Mannschaft niedergemacht wird oder so.
Genau,
Nichts,
sehe ich auch so.
so
Ja.
und nichtsdestotrotz ist das einfach nur nochmal mein Appell, dass es, das, glaube ich, jetzt schon sinnvoll ist, naja, alles, was man tun kann, zu tun, um eben die Mannschaft zu unterstützen, und dann mal schauen, wo wir landen. So. Und jetzt nochmal so die Frage an dich. Ich muss das stellen, weil ich weiß, dass sich das vielleicht so ein kleines bisschen triggert. Ist das jetzt ein Bonusspiel der HSV oder
Nein, ist
nicht?
es nicht. Oh, lass das.
Entschuldigung.
Nein,
Entschuldigung.
also ich denke, wir sind jetzt in einer Situation, 6 Spieltage vor Schluss, 2 Punkte vorm Relegationsplatz, sind wir nicht mehr in der Position, von irgendwelchen Bonusspielen zu sprechen.
Okay.
Auch wenn der Gegner der Hamburger Sportverein ist.
Okay.
Haben wir, meiner Meinung nach, können wir nicht mehr. Können wir einfach nicht mehr. Wir können in der Hinrunde nach 12 Spielen, mit noch 22 Spielen in Aussicht, trage ich das mit. In einer Situation, wenn wir jetzt 8 Punkte vom Abstiegsplatz stehen würden, würde ich auch sagen, können wir gerne als Bonusspiel betrachten. Aber nicht in einer Situation, in der du 2 Punkte vorm Relegationsplatz und 3 Punkte vorm direkten Abstiegsplatz mit der Aussicht, dass du noch in Rostock und in Kaiserslautern spielen musst, finde ich, sollten wir als Fans, die das so sehen, man dürfen das gerne so sehen, aber ich hoffe inständig, dass die Mannschaft das nicht als Bonusspiel betrachtet, weil diese Situation haben wir in meinen Augen verspielt. In den letzten Wochen.
Ja, für mich ist es tatsächlich ein Bonusspiel, aber, da habe ich jetzt drüber nachgedacht, weil wir das ja auch schon mal so ein bisschen vorbesprochen haben, aber tatsächlich vor allem, was meine Erwartungen an die Partie betrifft, so glaube ich. Also, wenn ich davon spreche, HSV ist für mich ein Bonusspiel, dann meine ich damit, dass ich da froh bin über jeden Punktgewinn, dass ich jetzt aber nicht sozusagen sage, okay, das ist jetzt ein, also ich erwarte da jetzt auf jeden Fall einen Sieg so und ein Kram, sondern würde mich freuen, wenn wir da punkten können. Gehe da aber jetzt erstmal, was quasi die Punktausbeute nach diesem Spiel betrifft, eher mit geringen Erwartungen rein und alles, was hinten runterfällt, was mehr ist als 0 Punkte, ist für mich cool. So, wenn wir in Kaiserslautern spielen, in Rostock spielen und zu Hause gegen Osnabrück spielen, ist das eine ganz andere Nummer, weil das sind für mich, deswegen bin ich auch immer noch, ist ja im Discord, glaube ich, auch deutlich geworden, relativ entspannt so, weil das die 3 Spiele sind, die Saison entscheiden werden, aus meiner Sicht so. Und der HSV, das HSV-Spiel ist ein Punktspiel, ist ein cooles Ereignis, können wir 3 Punkte holen, ist alles richtig, alles cool. Sollten wir auch, naja, alles dafür tun, dass das klappen kann, aber ich glaube, unsere Saison wird eben in diesen 3 Spielen entschieden. Da erwarte ich Siege, so. Und beim HSV, ja, freue ich mich. Also habe ich jetzt 3-mal gesagt, ne? Wenn da hinten noch was runterpurzelt. Also so sehe ich das. Als andere, das, was du sagst, natürlich total, total legitim, total d'accord, klar. Ne, kann man genau aus der Perspektive auch betrachten. Ja, und dass die Mannschaft sich da so einstellt oder einstellen lässt, dass da auf Sieg
Ja,
gespielt wird,
davon gehe
davon
ich
gehe
auch
ich
aus.
aus. Also
Davon gehe ich auch
das
aus.
gehe ich
Ja,
in jedem
ja.
Spiel aus.
Ja,
So, weißt du?
ja.
Insofern mal gucken. wenn es ist natürlich auch immer so eine Sache, kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie das Spiel läuft, weißt du? Also es kann ja auch Situationen geben, in denen du quasi, also jetzt nicht erwartbar, aber kann ja sein, in denen du 90 Minuten komplett überlegen bist und dann verlierst du in der 92. Minute durch ein Eigentor. Weißt
Dann ist es so.
du? Ja, klar ist es dann so, aber dann ist es natürlich so, dass du dir so denkst, okay, da hätte ich jetzt schon lieber den Punkt mitgenommen oder so. Aber gut.
Natürlich, gar keine. Und ich bin auch der Meinung, also, das ist jetzt, ja, also, ich bin auch der Meinung, also, du musst jetzt nicht zwingend dieses Spiel gewinnen. Ich will aber schon, dass, wenn offensichtlich, also, sagen wir mal, es steht jetzt länger 0-0, ja, das ist, du merkst so, naja, nach vorne geht nicht viel. Dann möchte ich aber, dass die Mannschaft dann oder auch das Trainerteam sagt, okay, dann halten wir jetzt hier zumindest das Unentschieden und spielen hier nicht partout auf, wie blöde auf Sieg und fangen uns dann nachher einen Konter ein oder so, sondern dann erwarte ich auch ein bisschen, dass man dann auch guckt, okay, der Punkt ist halt besser als keiner. Ja, und spielt dann nicht, versucht dann nicht partout auf Sieg zu spielen, sondern dann möchte ich schon sehen, dass man sagt, okay, den Punkt nehmen wir hier auf jeden Fall mit.
Ja, da sind wir uns einig. Also sind wir, glaube ich, in der Betrachtung und in der Erwartung da gar nicht auseinander. Genau. So, wir müssen uns noch über eine Aufstellung Gedanken machen
Das wird diesmal recht einfach.
und dürfen
Das wird
genau.
ja langsam. Naja.
Dürfen verkünden Tobi Müller, fünfte gelbe Karte, der ist auf jeden Fall nicht dabei.
Das widerspricht sich jetzt ein bisschen, ja, weil ich ja gerade gesagt habe, wir sind nicht mehr in der Position von Bonusspielen. Weil es jetzt einfach wird dem widersprechen, aber ich finde es schon besser, dass er jetzt gegen Hamburg fällt und nicht gegen Rostock.
Ja, siehst du, da bist du genau in meiner Welt. Also so, genau. Ja, also Tobi Müller fällt gelb gesperrt aus. Ansonsten ist hier offenbar Conor Krempicki immer noch mit Knieproblemen draußen. Ich glaube, das war das Thema Knie nicht auch das, was ihn da in Duisburg damals so
Das
lange
weiß ich nicht. Das weiß ich
außer
nicht.
Gefecht gesetzt hatte? Der war doch, bevor er zu uns kam, auch lange, lange irgendwie verletzt. Genau, Jonah Fabisch hat einen
Von
Bänderriss.
Duisburg weiß ich nur, dass sie jetzt absteigen. Ansonsten.
Ist das sicher?
Ja, sicher. Naja, fast.
Na, interessant, viel interessanter ist, was Merseburg Nord macht. Aber
Ja,
die.
da können wir ja im Sonstiges-Bereich nochmal
Ach
einen
so,
kleinen
genau.
Moment drüber sprechen.
Genau. Wir schweifen ab. So, also, genau. Amici hat irgendwie Knieprobleme. Ist ja auch ein komisch. Naja. Pollersbeck ist klar. Castanjos auch klar. Irgendwie Muskel, Sehnen, Bündel, Kramriss.
Ja,
Also,
das war's.
das war's für Castanjos bei uns.
Flüge ist raus. Ja.
Aber Hank ist wieder zurück. Mo
Das ist
Elhankouri.
gut. Das ist gut. Das ist sehr
Genau.
gut.
Genau. So, Dominik Reimer wird im Tor stehen, Le
Ja.
Leon Belbel wird links spielen, Heber wird spielen und
Das
dann.
sehe ich noch nicht.
Dann sag mal, wer spielt denn innen?
Na, unser marokkanisches Taschenmesser.
Elhankouri
Allzweckmesser.
Innenverteidiger?
Nee, nicht in links.
Na, da steht doch
Für
Belbel.
Belbel.
Ach
Nee, eben
so.
nicht.
Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also Elhankouri, okay, links. Denn
Ja,
in der Mitte?
Heber Hoti. Andere Alternativen hast du ja nicht.
Ja, du könntest Lawrence noch bringen.
Andere Alternativen hast du nicht.
Okay, alles klar. Also
Zumindest nicht für die Startelf.
und Bockhorn.
Und
Na,
Bockhorn
ne,
rechts. Ja.
genau, naja gut, Jamie Lawrence bringst du ja traditionell immer nur, wenn es 0-4 steht
Wenn es 0 zu 4
und du
liegt.
hinten
Also,
absichern willst.
was ja
Genau.
hier Hamburg dann hoffen. Was da grandios schief geht.
Richtig, genau.
Ja, aber das wird ja in den HSV zum Glück nicht passieren.
Es dauerte echt 58 Minuten, bis der Sarkasmus und der Flachs hier wieder blühen. Na gut. Und denn, also, das mittlere Feld, würde ich sagen, sind Gnaca, El Fadli und Kondé.
Stellt sich ja auch von alleine auf. Krempicki
Korrekt.
und Ugonee sind raus, verletzt. Also von daher, es sei denn, du machst irgendwas Verrücktes. Ich meine, was haben wir noch nicht gehabt? Christian Dietz ist ja bekannt dafür, durchaus mal gerne völlig positionsfremd aufzustellen. Weiß nicht, vielleicht Krut, zentrales Mittelfeld oder so? Keine Ahnung. Nein, war ein Spaß.
Okay. Also Gnaka, El Fadli, Condé passt. Und
Ja.
dann vorne auf jeden Fall Artig. Dann schreibe ich ihn hier rein, obwohl da ein anderer Name stehen wird. Ich hoffe ja, wir beginnen zu 11 und nicht zu 10. Deswegen schreibe ich jetzt hier mal Teixeira rein. Ist das okay für dich?
Absolut.
Und wen bringen wir vorne rechts?
Das ist ja. Jetzt habe ich ja Elankuri schon hinten links aufgestellt. Ich würde ihn
Ja.
eigentlich gerne mal vorne rechts sehen.
Ja, können wir aber machen. Dann müssen wir halt Belbel, den ich übrigens gegen Elversberg echt nicht gut fand.
Eben. Nee, dann macht dann stell doch vorne rechts Nürnberger auf.
Ja, das steht da schon drin. Das ist auch einfach. Da muss ich nichts tippen. Das ist gut. Genau, dann ist das die Elf. Okay, Reimann, Elhankouri, Heber, Hoti, Bockhorn, Gnaka, El Fadli, Condé, Artig, Teixeira und Nollenberger. So. Butter bei die Fische. Wie geht es aus?
Letzte Woche habe ich ja tatsächlich richtig getippt.
Was hattest du letzte Woche?
Na, 0-0.
Ah ja, okay.
Von daher.
Hast du das bekickte Bauch getippt?
Ja, habe ich.
Ah, okay.
Von daher. Wir müssen irgendwie mal wieder ein Tor schießen. Völlig verrückt jetzt.
Macht nichts.
Wird so nicht bei 4-3.
Naja, ist doch okay.
Ich weiß
Freakspiel.
zwar, ich hab zwar keinen Plan, wer bei uns die Tore schießen soll. Wahrscheinlich macht Barış dann 3. 4-3.
Und dann zieht er sich das Trikot aus und hat halt ein Hertha BSC-T-Shirt drunter. Na egal, anderes Thema. Okay, also 4-3 ist okay. Ich habe mich im Vorfeld der Aufnahme schon auf ein 2-1 für uns festgelegt und werde, also und glaube aber, dass wir beide Tore nicht selber machen. Sondern ich glaube, es wird zwei Freak-Eigentore des HSV geben.
Das wär's, ey.
Also zwei so richtig dumme Kacktore, so, die dir eigentlich nie passieren und die dem HSV zweimal in einem Spiel passieren werden und dann schießen die
In der
selber.
91. oder 94.
So
Minute.
ungefähr. Nee, die führen lange. Das ist eine gute Idee, stimmt. Die führen ab der dritten Minute, rennen an ohne Ende. Dominik Reimann, Krakenarme, hält alles, was es zu halten gibt. Und in der 91. und 94. Minute gibt es zwei Eigentore.
Nee, besser, nein, noch besser. In der 94. Minute köpft Jamie Lawrence nach einer Ecke ein Tor. Ich meine, das hat man einfach gar nicht.
Das ist wahr.
Also, das
Ja.
1-1 fällt durch ein Eigentor und
Okay.
das 2-1 macht dann der eingewechselte Jamie Lawrence nach Kopfball.
Stark.
Mit Kopfball nach Ecke, so rum.
Dann möchte ich aber gerne, dass Dominik Reimann auch mit vorne ist und die Vorlage gibt.
Der verlängert dann.
Genau,
Okay.
genau, genau.
Ja.
Okay, ihr habt es hier zuerst gehört. Wenn ihr das tippen solltet
Nein,
irgendwo, was? Achso.
besser, besser. Nein, wir, besser. Wir machen unsere übliche Eckenvariante. Spielen kurz, spielen dann zurück zum Torwart. Ja, weil wir spielen ja gerne mal nach drei Kontakten mit der eigenen Ecke zum Torwart zurück. Dominik Reimann schlägt dann einen langen Ball in den 16er und Jamie Lawrence macht dann per Kopf das 2-1.
Nehme ich auch. Nehme ich
Okay.
auch. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht aufnehmen können, weil wir quasi wahrscheinlich bis Mittwochabend durchjubeln müssen. So. Das wäre eigentlich.
Hinten verlieren alle hinter uns und dann hast du 5 Punkte Luft nach unten vor
Genau.
dem wichtigen Spiel gegen Rostock.
Und weißt du,
Genau.
was dann passiert? Dann reden die Ersten wieder von. Also dann fragen die Ersten wieder, ob wir noch aufsteigen können.
Ja,
Also ich
genau.
bin
Ja.
einer davon wahrscheinlich.
Ja.
Gut, okay. Gut, okay. Das nehmen wir gern so mit. Ihr habt es jetzt hier zuerst gehört. Wenn ihr das irgendwo tippen könnt und damit Geld verdient, denkt an uns oder ans Phrasenschwein. Ja, also wir nehmen auch gerne Spenden. Das ist alles cool für den guten Zweck. Da können wir uns übrigens auch langsam mal anfangen zu überlegen, ja, was da dieses Jahr der gute Zweck sein könnte. Ich habe da auch eine Idee. Habe ich schon länger. Ich komme nur einfach nicht dazu, die WhatsApp-Gruppe mal wieder zu reaktivieren. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt ja mal die Tage.
Liegt ja an
Gucken.
dir.
Das liegt total nur an mir, das ist richtig. Genau. Gut, schön. Dann haben wir das HSV-Spiel besprochen und kommen jetzt zum lustigen Teil des Podcasts, nämlich dem sonstiges Segment. Da möchte ich erstmal eine Sache nachholen, die ich letzte Woche in der ganzen Emotionalität vergessen habe. Ich möchte mich nämlich gerne bei Lars bedanken, der als neuer Unterstützer dazugekommen ist. Also herzlich willkommen in unserer Runde und vielen Dank, dass du uns hier supportest. Genau. So, und dann haben wir hier noch einen Themenwunsch vom Podcast-Paten bekommen, von Marcel. Das hatte ich dir hoffentlich weitergeleitet. Ich meine,
Nein, hast du nicht.
nicht, klar, die Mail, habe ich dir die
Nein.
Mail nicht weitergeleitet? Warte, jetzt gucke ich live nach. Guck auf
Hast du mir
deine
die Mail
Mails.
weitergeleitet? Warte.
Jetzt guck du mal nochmal. Also, aber ich glaube schon. Doch, na klar. Habe ich. Habe ich. Hat er.
Ja,
Siehst du?
doch.
Gott sei Dank.
Das ja, hast
Aber
du.
ist nicht schlimm, ich habe dir mehrere Sachen weitergeleitet. Ist nicht schlimm, es geht, also Marcel möchte, hat Trainerfragen. Finde ich nicht uninteressant, weil ich glaube, tatsächlich, also die Debatte will ich jetzt mal noch nicht so riesig groß aufmachen, aber ich glaube, die kann man führen, die kann man tatsächlich führen.
Also ich
Ob.
bin, ja, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, ein Verein sollte auch immer,
Genau.
auch wenn er einen Trainer hat, sollte ein Verein immer auch planen. Also oder zumindest immer irgendwie was in der Hinterhand haben. Jetzt, ich rede jetzt nicht von Verhandlungen und Gesprächen, sondern aber ein klares Profil haben, dass man dann eben sofort in die Gespräche gehen kann mit potenziellen Kandidaten. Auf jeden Fall.
Genau. Okay,
Also.
genau, dann besprechen wir es ja auch ergebnisoffen. Also ich lese die Mail jetzt mal nicht, also nicht in Gänze vor, sondern vielleicht nur so viel. Also Marcel hat uns drei Namen genannt, eigentlich hat er uns vier genannt, von denen er sich wünscht, dass wir zu denen einfach mal Stellung nehmen, vor dem Hintergrund der Frage, wären das Also, was wäre unsere Einschätzung zu den folgenden Trainerkandidaten beim FCM? Und zwar nennt er vier Namen. Er nennt Dirk Schuster als Kandidaten, er nennt Jens Hertel, Steffen Baumgart und Lars Fuchs, der ja aktuell mit Greifswald sich anschickt, in die Regionalliga aufzusteigen. Und jetzt hat er hier noch ein paar Argumente, atmosphärischer Art, also haben alle so ein bisschen, haben alle FCM-Vergangenheit und so, würde bei den Fans gut ankommen und so. Aufgabe
Naja.
ist, eure Einschätzung, also unsere Einschätzung zu diesen Trainerkandidaten. So, jetzt bin ich leise, hau raus.
Nee, ich wollte nur sagen, Lars Fuchs hat übrigens am Wochenende gegen Erfurt, gegen Rostock 2 verloren.
Oh, okay, ah, krass, okay,
Die
hat.
sind jetzt punktgleich mit dem BFC und
Na, das ist nicht cool.
müssen jetzt am Freitag nach Cottbus. Also Greifswald kann jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen alles verspielen.
Boah, die hatten doch auch astronomischen Vorsprung eigentlich, ne?
Die hatten schon übelst, also BFC war zwischendurch schon, ich glaube, 10 Punkte weg. Die sind jetzt punktgleich.
Boah, das ist übrigens
Und
noch so ein Grund, nicht abzusteigen, bitte. Also, aber ja, gut. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Cottbus ist, glaube ich, ein oder ist, glaube ich, 2 Punkte dahinter. Also ich glaube, BFC und Greifswald haben 58 und Cottbus hat, glaube ich, 56. Und wie gesagt, am Freitag spielt um 19 Uhr Cottbus gegen Greifswald.
Ja, und das ist halt hier in Brandenburg auch natürlich Thema, ne? Also wie ob Energie Cottbus da noch die Chance haben kann und so weiter. Von Babelsberg redet man da nicht so, die sind da aber auch im Aufstiegsrennen nicht dabei. Ist für
Acht
mich auch
Punkte. 8 Punkte hinten.
ist für mich
Gerade
halt auch
Babelsberg.
schwierig. Ist für mich halt auch schwierig, weil ich, also Cottbus als Verein, naja, Cottbus als Verein stimmt nicht, aber eben die sehr offensiv-politische Färbung der größerer Teile der aktiven Fanszene dort eben sehr, sehr schwierig finde.
Lass doch mal die Politik raus, verdammt nochmal.
Ja, hat im Fußball nichts verloren, ich weiß. Aber egal, ist eigentlich auch Wurst, weil es geht ja um
Ist ja auch
Marcells,
Wurst, geht ja um was ganz
es
anderes.
geht eigentlich um Marcells Frage, genau. Der also wissen will, wie ist unsere Einschätzung zu Dirk Schuster, Jens Hertel, Steffen Baumgart und Lars Fuchs als Trainer beim FCM. Und wie gesagt, ich glaube, so eine Debatte muss man zumindest in der Aufarbeitung der Saison dann schon irgendwann führen, zu überlegen, also wie geht der Weg jetzt weiter, mit wem geht er weiter, geht er mit Christian Tietz weiter oder nicht. Das machen wir an einer anderen Stelle, das werden wir aber machen. Aber jetzt erstmal zu den Namen. Ich würde mal einen rausnehmen und würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Jens Hertel eher nicht. So, einfach weil, ja, das ist eine sehr, sehr erfolgreiche, also es ist jetzt nur eine atmosphärische Einschätzung, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Ära, die er damit geprägt hat. Und ich würde einfach, also das ist jetzt einfach wirklich Fanboy, ja, ich würde halt einfach wirklich die Gefahr sehen, dass man da ein Denkmal ankratzt, wenn er hier nochmal an der Seitenlinie steht von der Frage, welchen Fußball er spielen lässt und so weiter, mal ganz abgesehen. Aber Jens Hertel würde ich, glaube ich, ja, fände ich nicht so cool. So. Nicht, weil ich ihn nicht cool finde, ne? Ich hoffe, das kam jetzt
Ja,
rüber,
alles
sondern
gut. Nee, nein, alles gut. Ja.
genau.
Ich glaube, oder was heißt ich glaube? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht viele FCM-Fans gibt, die sich da eingehend, was du gerade gesagt hast, irgendwie negativ zu Jens Hertel äußern. Ich meine, er ist der Trainer, der uns aus den Niederungen des Amateurfußballs in den Profifußball gebracht hat. Er hat hier eine Mannschaft in die zweite Liga geführt, wo, glaube ich, nicht viele mit gerechnet haben. Von daher, Jens Hertel wird hier immer bei mir, bei dir, bei sich, auch bei vielen anderen immer der Trainer der Nachwendezeit, des gesamtdeutschen Fußballs in Magdeburg sein. Das ist für mich völlig außer Frage. Diesen Status, den wird hier für mich persönlich keiner erreichen, den Jens Hertel hat. Und von daher halte ich diese Idee eigentlich immer aus einer fußballromantischen Sicht eigentlich immer für eine gute, irgendwann mal zu sagen, man holt vielleicht mal Jens Hertel zurück. Von daher nehme ich mich da auch mal ein bisschen als befangen raus
Okay, genau.
bei Jens Hertel. Also
Genau.
du wirst mich nie was Schlechtes über Jens Hertel sagen hören. Von
Naja.
daher oder irgendwie was Negatives. Von daher, weil er ist einfach wie gesagt, für mich der Trainer hier des gesamtdeutschen Fußballs in Magdeburg und da kommt auch keiner mehr ran. Genau, also von daher, so grundsätzlich sehe ich es aber wie du, ich kann es mir auch nicht vorstellen, eben auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dass man da vielleicht ein Denkmal dann ankratzt und das möchte ich nicht.
Vom Typen her fände ich Steffen Baumgart geil.
Oh, na, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden.
Weil ich, naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also abgesehen davon, dass wir beide große Steffen Baumgart Freunde sind und so, ich glaube, dass der, also von allen genannten Namen mit der Art und Weise, wie der ist, einfach gut passt zum Club. So, also
Ich denke auch, dass der passen würde.
Dirk Schuster weiß, kann ich nicht gut einschätzen, da müsste ich, also weiß ich nicht, aber Steffen Baumgart, das wäre, glaube ich, echt ein gutes Match. Das würde, vom Umfeld her passen. Das passt also auf jeden Fall. Ich meine, Steffen Baumgart hat Bundesliga trainiert und so. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Fußballtrainer aus meiner Sicht. Also das könnte schon cool funktionieren. Das fände ich, das hätte was. Das hätte was. Also Steffen Baumgart wäre so mein Kandidat. Ich glaube auch so von, da kannst du jetzt mehr zu sagen, von der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt oder was er sich da so überlegt, ist das auch eine Sache, die den geneigten FCM-Fan durchaus begeistern könnte. Also das wäre eine Verpflichtung, über die ich mich also über die ich mich schon freuen würde. Das würde ich feiern. Das würde ich feiern. Bei Dirk
Ja.
Schuster wäre ich, glaube ich, so, ja, Kenntnisnahme irgendwie. Also haut mich jetzt nicht mega aus den Socken, aber jetzt habe ich dich schon wieder Hüfthof weggekriegt.
Nein, ist alles gut, um Gottes Willen. Nee, also ja, Steffen Baumgart wird aber, glaube ich, für den ersten FC Magdeburg so in der Form, wie beide jetzt so sich entwickelt haben oder oder am Status einer Entwicklung jetzt gerade sind, glaube ich, der ist jetzt Magdeburg für Steffen Baumgart inzwischen zu klein.
Ja, wahrscheinlich
Also
schon, ja.
das wäre vielleicht eine Option gewesen nach Paderborn, bevor er nach Köln gegangen ist. Das wäre vielleicht eine Option gewesen, aber selbst da war er in meinen Augen für uns schon nicht mehr erreichbar, weil er ja dann auch mit Paderborn schon Bundesliga gespielt hat. Und ich glaube, wenn du einmal Bundesliga-Trainer warst, dann wird dich der Weg wahrscheinlich erstmal eher nicht zu einem Abstiegskandidaten in der zweiten Liga bringen. Das sieht man ja jetzt auch, er hat das beim HSV unterschrieben. Also ich glaube, das ist eher so die Kragenweite, die Steffen Baumgart dann so auch in der zweiten Liga dann als Trainer anpeilt, als uns jetzt in der jetzigen Situation in den nächsten 2, 3 Jahren vielleicht. Wer weiß, wie sich das hier in Magdeburg jetzt alles noch entwickelt. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt in den nächsten Jahren eine Entwicklung hinlegen, die da ein ganz anderes Bild zeigt, dann sieht das wieder anders aus. Aber Stand jetzt, glaube ich, ist Steffen Baumgart für den ersten FC Magdeburg auch gar keine Adresse. Andersrum.
Ich werde nie vergessen, wie er als Trainer, er war ja auch schon mal Trainer bei uns,
Er war ja auch schon mal Trainer hier, ja, genau.
wie er vorgestellt wurde. Legendärer Satz für alle, die mich kennen: Mein Name ist bekannt. Überragend, cooler Typ. Was hältst du von Dirk Schuster?
Ja, finde ich jetzt grundsätzlich eigentlich auch keine schlechte Wahl. Ist auch ein Trainer, der bewiesen hat, dass er zweite Liga kann. Ist ja mit Darmstadt damals aufgestiegen. Hat, finde ich, mit Aue, in dem Jahr, wo er in Aue war, ich glaube, da ist Aue auch auf jeden Fall einstelliger Tabellenplatz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hat mit Aue auch, und das hat mich damals überrascht, tatsächlich, das hätte ich ihm so aus dem, was man so aus Darmstadt kannte, gar nicht so zugetraut. Hat mit Aue auch ein, ja, ansehnlich attraktiv, ist immer subjektiv, ja, aber aus meiner Sicht halt einen guten, attraktiven oder sagen wir mal, einen guten, erfolgreichen, aber auch dabei ansehnlichen Fußball spielen lassen. Das hat mich persönlich damals schon sehr überrascht und da habe ich mir gedacht, Mensch, das könnte auf Sicht vielleicht noch einmal mal für den FCM sein. Also ich finde schon, dass Dirk Schuster, das könnte auch passen, bin ich der Meinung. Also
Ja.
von den genannten Kandidaten, glaube ich auch, wäre das im Falle dessen, dass man Christian Dietz vielleicht auch selber geht, man weiß es ja nicht. Also es kann ja auch sein, dass Christian Dietz ein Angebot bekommt, wo er auch einfach nicht Nein sagen kann. Also es geht ja jetzt nicht darum, hier zu sagen, dass man Christian Dietz rausschmeißen soll, sondern es kann ja auch durchaus sein, dass er im Sommer ein Angebot bekommt, wo er selber auch nicht Nein sagen kann.
Ja, und wir bewegen uns hier eh im
Und
hypothetischen Raum, das möchte
eben,
ich an der Stelle
genau,
auch
und
nochmal
das,
sagen, ja.
genau, absolut. Und
Genau.
deswegen glaube ich schon, dass von den drei genannten, wenn man jetzt Lars Fuchs mal außen vor lässt, oder nehmen wir mal Lars Fuchs dazu, von den vier genannten, glaube ich, wäre Dirk Schuster, glaube ich, der realistische, der realistisch, re, boah, Alter, was ist los? Der
Genau.
realistischste Kandidat tatsächlich.
Ja, seh ich ähnlich, aber bei Lars, also beim Namen Lars Fuchs oder dem darüber hängenden Label, ich sag mal so Trainer Newcomer vielleicht oder Trainer mit noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, da bin ich nicht so sicher. Also ist der FCM eine Mannschaft und ein Umfeld und ein Verein, der sich das trauen würde? Einen Trainer, der also sich ja präsentieren würde und Fachkenntnis unter Beweis stellen könnte und so weiter, aber eben jetzt noch nicht in der zweiten Liga sich seine Sporen verdient hat oder sonst irgendwas. Ist der FCM ein Verein, der so einem Trainer eine Chance geben kann und das kann funktionieren? Da kommt ja dann auch das Umfeld mit dazu, Erwartungshaltung oder so. Oder ist der FCM Ehrenverein, der auch fürs Umfeld, so fürs Gesamtbild und so eher einen Trainer braucht, der woanders schon mal bewiesen hat, dass er in der Liga arbeiten kann. So.
Das ist, glaube ich, auch alles. Jetzt sind wir wieder bei einem wichtigen Thema. Das ist alles, glaube ich, eine Kommunikationsfrage. Und auch eine Frage, wie gehe ich als Verein selber auch mit Erwartungshaltungen um, beziehungsweise was für Erwartungshaltungen habe ich selber? Jens Hertel war, als er mit uns in die Drittliga aufgestiegen ist, auch vorher nie Drittligatrainer. Und ich glaube, an die
Ja.
Drittliga-Zeit mit Jens Hertel, da braucht man nicht viel zu sagen. Ja, also von daher.
Na, aber das war ja eine andere Situation. Da war er ja schon da als Trainer und ist mit der Mannschaft hochgegangen. Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt sagst, du bist in der zweiten Liga und holst einen Trainer, der neu
Gut,
kommt und
dann
sozusagen
bringe
aber in der Liga noch nicht gearbeitet hat.
ja, dann nenne ich dir ein Beispiel des derzeitigen Nationaltrainers.
Ja.
Julian Nagelsmann, der in Hoffenheim von der A-Jugend in die erste Mannschaft gegangen ist und dann für ordentlich Furore gesorgt hat mit denen, nachdem er dann die Klasse gehalten hat.
Genau, und ist sowas sozusagen für den Club ein Szenario, was du dir vorstellen kannst?
Wenn, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, ist alles, glaube ich, auch eine Frage, wie kommuniziere ich das? Ja? Sage ich auch offen ganz klar, Leute, uns ist bewusst, dass das hier auch schief gehen kann. Aber wir werden diesem Trainer das Vertrauen schenken. Und wir gehen im Zweifel mit diesem Trainer dann auch eine Liga tiefer. Weil es gibt ja viele Fans, oder was heißt viele, aber ich weiß ja auch von einigen, dass man so von diesen, man guckt ja immer so ein bisschen neidisch nach Freiburg, ja. Wobei ich da auch mal gespannt bin, wie sich das jetzt entwickelt, wenn Christian Streich da weg ist, aber das ist ein anderes Thema. Wo man ja, man verweist ja immer gerne auf Freiburg. Ja, dass, oh, da ist ein Trainer schon seit Jahrzehnten da und das funktioniert ja. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man in Freiburg ganz klar gesagt hat, ja, wir steigen im Zweifel halt auch mit Christian Streich ab.
Was ja auch passiert ist.
Was ja auch passiert ist. Genau. Und deswegen nochmal, deswegen ist, glaube ich, die Frage, A, wie gehe ich als Verein damit um? Was schaffe ich auch selber für eine Haltung innerhalb meines Vereins? Ich glaube schon, dass, wenn man sich dann hinstellen würde und sagen würde, also wenn man jetzt wirklich, angenommen, wir spielen jetzt mal zweite Liga, man sagt, okay, wir holen jetzt Lars Fuchs als Trainer. Wenn man dann ganz klar sagt, wir können uns vorstellen, dass das von der Art und Weise des Spiels, von der Ansprache etc. pp., dass das der Trainer ist, auf den wir die nächsten 3, 4 Jahre setzen wollen. Es aber durchaus passieren kann, aus welchen Gründen auch immer, dass es natürlich runtergehen kann in die dritte Liga. Aber wir werden an diesem, ich glaube schon, dass man dann auch in Magdeburg ein Umfeld hätte, was das mittragen würde. Bin ich von überzeugt. Bin ich von überzeugt. Ja.
Und okay, ja, glaube ich auch. Ist natürlich, naja, dann eben auch nochmal so ein bisschen so eine Frage, was willst du, also welche Entwicklungsperspektiven siehst du für dich als Verein? Also ist das eher so eine Frage von, naja, wir wollen hier einen Spielstil, zweite, dritte Liga durchdrücken oder wir wollen einfach uns in der zweiten Liga etablieren und so. Ich glaube, das spielt da so auch mit rein. Aber jetzt mal so aus Fanperspektive. Also wenn jetzt mal angenommen, morgen kommt die Information, zur neuen Saison wird Lars Fuchs als Trainer vorgestellt. Ich versuche da gerade so ein bisschen in mich reinzuspüren. Ich glaube, ich fände das erstmal irgendwie cool, hätte da aber auch, also würde mir dann aber noch mehr wünschen als bei jedem anderen Trainer, dass das halt funktioniert, weil Lars Fuchs eben auch nochmal ein anderer Name ist als, weiß ich nicht, hier Trainername einfügen, weil der ja eben auch als Spieler einfach sehr, 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 sehr beliebt war und so weiter. Und ich da halt so ähnlich, glaube ich, wie bei Jens Hertel, so ein bisschen Sorge hätte, dass der sich sozusagen verbrennt, wenn es halt schief geht, so. Also ich glaube, das wäre so mein Take halt.
Ja, aber eben genau auf der Grundlage kann ich mir aber auch vorstellen, also dass Lars Fuchs dann vielleicht genau mit dieser Perspektive, die du gerade genannt hast, vielleicht auch innerhalb also der Fans dann auch vielleicht sogar noch ein anderes Standing hätte, weil er eben eine Magdeburger Vergangenheit hat.
Kann auch sein, ja, das kann auch sein, das
Ja,
stimmt.
weil man ihn natürlich, klar, es gibt auch Leute, also es gibt ja Leute, die waren auch vor 2015 im Stadion. Ich meine, man weiß ja auch, dass Lars Fuchs auch mal kontrovers gejubelt hat, wer sich daran erinnert. Als man bei einem Spiel, ich glaube, es war gegen Halberstadt, die Mannschaft damals zu Grabe getragen hat, symbolisch über mit einem großen Banner oder Tapete oder was das oder so. Und da hat der Lars Fuchs damals in den Fanblock gejubelt, wo damals keiner saß.
Ich
Ich
glaube,
meine,
das
das
war
war
TB. Ich glaube, das war TB, das
oder
Spiel.
ja, wer das war, weiß ich nicht
Bin
mehr,
mir
aber
aber nicht sicher. Ja.
auf jeden Fall gab es da ja mal eine Szene. So, aber wie du schon sagst, Lars Fuchs, man verbindet natürlich mit Lars Fuchs auch, und das ist für mich immer das, was ich mit Lars Fuchs dann verbinden werde. Landespokalsieg 2014, Aufstieg 2015
Genau.
und dann Siegtreffer, Drittligaspiel Rot-Weiß Erfurt
Ja.
2015 am ersten Spieltag in der dritten Liga. Das ist das, was ich mit Lars Fuchs verbinde. Und von daher, also ich glaube schon, dass er einen anderen Kredit hätte als manch anderer Trainer. Da bin ich von überzeugt.
Ja, kann sein, ja, kann sein. Okay, aber dann habe ich, also wenn ich die Diskussion jetzt mal so zusammenfasse, würden wir uns, glaube ich, auf Dirk Schuster als realistischste aller genannten Optionen einpegeln. Wunsch, Utopie wäre halt Baumgart. Genau, so, ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. Was es wird, wer es wird und ob es irgendwie eine Veränderung gibt, das wird die Zeit zeigen. Katsching.
Ach, und in dem Zusammenhang ist halt auch interessant, und das ist eben auch ein Stück weit schade, dass das heutzutage ja nicht mehr möglich ist, will ich gar nicht sagen, es aber schwierig ist. Und dann mache ich dem FCM auch keinen Vorwurf. Ich würde auch gerne mal sehen, dass man vielleicht auch Trainer selber ausbildet. Ja, also dass man einen Trainer hat im Jugendbereich, wo man denkt, okay, Mensch, den lassen wir jetzt mal durch zwei, drei Jugendabteilungen laufen, dann trainiert er die zweite Mannschaft und dann wäre das auf Sicht auch ein Trainer für die erste Mannschaft. Also sowas fehlt mir halt komplett. Ja, man redet immer davon in den Nachwuchsleistungszentren, aber das ist ja nicht nur beim FCM so, das ist ja generell so.
Naja, das stimmt. Ja.
Man redet ja in den Nachwuchsleistungszentren immer davon, ja, wir müssen die kommenden Spieler für den Verein, bla 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 bla, das ganze Zeug, was man da ja immer hört und was man da immer. Aber niemand redet mal von Trainern, die man ja selber auch ein Stück weit innerhalb eines eigenen NLZs ausbilden könnte. Redet ja keiner von. Also das ist immer interessant. Man redet immer nur von den Spielern. Und Trainer werden dann immer sonst woher geholt. Aber also ich fände es schon charmant, dann auch mal einen Trainer zu haben, der Strukturen im Verein kennt, der Abläufe im Verein kennt, der aufgrund dessen, dass er schon länger da ist, die Leute alle kennt man. Also man fände ich gar nicht so. Also warum man da so wenig Wert drauf legt, sondern mehr immer nur auf die Spieler guckt und da gar nicht auf die Trainer guckt, würde mich mal interessieren, woran das liegt. Und wie gesagt, das ist kein FCM-exklusives Thema, das zieht sich ja durch den kompletten Fußball. Aber das würde mich grundsätzlich mal interessieren, warum man in Sachen Trainer nicht mal so diese Schiene fährt und sagt, Mensch, wir bilden uns mal ein, zwei Trainer aus, die wir auf Sicht vielleicht dann wenigstens für die zweite Mannschaft dann haben.
Ja, kommt vielleicht noch, wenn man ein bisschen mehr Futter hat und ein bisschen etablierter auch in der zweiten Liga ist. Und ich würde aus dem Bauch heraus einfach auch vermuten, dass das natürlich auch sehr im Zusammenhang steht mit der Frage, wie erfolgreich ist die Jugendarbeit im Verein. So, weil du dich ja irgendwie auch ausweisen musst und auch auf entsprechendem Niveau dann dich, glaube ich, beweisen musst. Also ich glaube, also ohne jetzt jemanden.
Findest du, würdest du tatsächlich sagen,
Ja.
nur ein erfolgreich, also anders, woran misst man im Jugendbereich Erfolg? Das ist ja auch immer so eine spannende, mäßig im Jugendbereich Erfolg daran, dass ich in Gesamtheit Spieler ausbilde, die gut genug sind, um später dann im Männerbereich zu spielen? Oder ist im Jugendbereich entscheidend, dass ich in der Bundesliga spiele, dass ich vielleicht dort einen Titel hole. Was ist Erfolg im Jugendfußball? Für mich ist Erfolg im Jugendfußball Ausbildung der Spieler. Das steht an allererster Stelle. Und der Erfolg, der kommt im Jugendfußball bei mir ganz an wirklich untergeordnet. Also ich finde, es sollte wirklich entscheidend sein, wie geht jemand mit Spielern um? Was hat er für eine Ansprache? Wie sind die Spieler ausgebildet? Wie kann er Wissen vermitteln? Wie kann er eine Idee einer Spielweise vermitteln? Das ist für mich, daran würde ich im Jugendfußball eher Erfolge messen als an irgendeiner Bundesliga-Tabelle, wo ich mal Elfter werde oder so oder Achter.
Ja, ich glaube, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist nicht aber, also ich verstehe, was du meinst, ich glaube, dass das durchaus miteinander zusammenhängt. Also was ich gerade meinte war, dass ich mir vorstellen könnte, dass so eine Vereinsführung oder so ein Verein einem Trainer aus dem Jugendbereich eher geneigt ist, Vertrauen zu schenken, wenn dieser Trainer auf einem hohen Jugendniveau erfolgreich gearbeitet hat. Und also das beinhaltet für mich auch sozusagen Spieler zu entwickeln, die dann eben auch im Männerbereich mal Minuten sehen. Und wenn wir solche Spieler in Magdeburg hätten, na, also wieder sehr hypothetischer Raum, die dann eben, keine Ahnung, mit 18 auch, also weiß ich nicht, ihr Trisoldi oder der Dude da aus Nürnberg oder so, also solche Talente, die dann eben auch in der zweiten Bundesliga Leistungsträger sein oder werden können, dann geht das ja, glaube ich, Also dann wird es tendenziell wahrscheinlich eher passieren, wenn du mit der Mannschaft in der A-Junioren-Bundesliga bist, als in der Regionalliga. So. Also so, weil du ja dann, also die haben ein entsprechendes Spielniveau und so. So meine ich das jetzt eher. Die Sachen, die du gesagt hast, unterschreibe ich sofort alle. Würde ich genauso sehen. Ich glaube aber, dass man eher nicht auf die Idee kommt, einen Trainer, der in der A-Junioren-Regionalliga erfolgreich gearbeitet hat, in der zweiten Liga auf die Bank zu setzen. Das heißt nicht, dass das nicht funktionieren kann. Aber das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Und genau, und deswegen glaube ich, bedingen sich da so ein paar Sachen gegenseitig. So,
Das ist ja
genau.
dann auch eine Betrachtungsweise, finde ich. Weil du bist ja als A-Jugendtrainer, als A-Junioren-Trainer bist du ja davon abhängig, was du von deinen Trainern, von den Trainern, die unter dir arbeiten, also unter dir in der
Ja.
Altersstruktur, bist du ja ein Stück weit von abhängig, was du von denen
Na
bekommst.
klar, total, ja.
Und als nächstes, das ist ja auch wieder, bist du natürlich auch davon abhängig, wie gut sind denn, ist denn der Jahrgang, der jetzt dann in deine A-Jugend hochkommt, etc. Bitte. Also da spielen ja im Jugendbereich so viele Faktoren rein.
Ja klar, total, ja.
Ja, ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen zu sagen, dass die Trainer, die in Freiburg arbeiten, wo ja die A-Jugend letzte Saison abgestiegen ist, schlechte Trainer sind. Also ich weiß, das wolltest du damit auch nicht sagen, aber also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich spreche dem jetzt die Fähigkeit ab, auf Sicht mal Zweitligatrainer zu sein, nur weil der mit der A-Jugend abgestiegen ist.
Nö, das würde ich auch nicht sagen. Das
Ja,
würde ich auch nicht sagen.
also diese Betrachtungsweise fände ich halt fatal, wenn man da sagt, wir machen das jetzt wirklich davon abhängig, wo spielt der jetzt mit seiner A-Jugend?
Na, welche Arbeit leistet der da und was ist das für ein Umfeld? Und ist das sozusagen ein Umfeld, was extrapoliert werden kann auf die zweite Liga? So würde ich es eher sagen. Das ist, glaube ich, eher so die Denke, die da eine Rolle spielt. Also ich teile das nicht unbedingt und bin da halt schon auch eher bei dir, aber man muss ja auch ein bisschen so überlegen, wie so ein Verein das denkt. Und klar, also so, und dann kann man natürlich auch weiter fragen, wenn du halt im Jugendbereich einen Trainer hast, der super gut ist und sich aufdrängt, aber mit den A-Junioren über die Regionalliga nicht hinauskommt, aber Ambitionen hat, wie lange wäre der denn in so einem Verein? Oder
Das
weißt
ist ja, auch, ja, aber da kommen wir dann da kommen wir dann wieder zu einem Thema, aber dann hören wir auf, weil sonst ist es
du?
wieder so,
Ja,
da
ich
könnte ich,
glaube, es wird uferlos, ich
weil,
glaube auch.
nee, es könnte ausufern, nee, weil, aber das ist ja dann auch wieder so ein Thema. Es gab ja mal, ist gar nicht so lange her, kennst du ja auch, gab es so eine interessante Dokumentation zum Thema Bezahlung im Nachwuchsbereich von Nachwuchsleistungszentren, am Beispiel FC Bayern München Campus. Und wenn bei Bayern schon Scheiße gezahlt wird,
Ja.
wie scheiße zahlen dann bitte die anderen Vereine und gerade auch Zweitligisten? Und das ist dann vielleicht auch ein Thema. Vielleicht sollte man ja mal drüber nachdenken, dann eben auch dort entsprechend zu investieren, Geld in die Hand zu nehmen. Wenn ich davon überzeugt bin, ich habe da einen guten Trainer. Letzten Endes, warum will denn jemand einen Trainer in die Bundesliga oder in die zweite Bundesliga? Das ist eine Geldfrage. Natürlich musst du einem Jugendtrainer nicht zwingend so viel zahlen, wie du einem Bundesligatrainer zahlst. Na, warum eigentlich nicht? Die Arbeit ist ja die gleiche. Ist eigentlich auch Quatsch. Worauf ich hinaus will, ist, es ist halt auch ein Geldthema.
Total,
Die
absolut.
Trainer wandern im Jugendbereich meistens ab, weil sie im Männerbereich einfach mehr Geld verdienen. So, und vielleicht sollte man da, also vielleicht wäre das ja ein Ansatz, vielleicht wäre das ein Ansatz, diese Trainerfluktuation zu verhindern, dass man eben sagt, okay, wir investieren halt ganzheitlich, wie gesagt, weg vom FCM, sondern generell im Jugendbereich einfach auch mehr Geld in die Trainer. Dann haben wir vielleicht auch nicht diese Fluktuation im Jugendtrainerbereich, dass dann nach 2 Jahren alle guten Jugendtrainer immer verschwinden.
Stimmt. Ja, wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Aber wie du gerade schon ausgeführt hast, ich glaube, das ist jetzt eine Diskussion, die müssen wir hier mal abbinden, weil das sonst uferlos wird. Aber total interessant, wo einen sowas hinführt, ne? Wenn man hier so ein paar Trainerkandidaten genannt bekommt, also in was für Denksphäre man dann plötzlich einsteigt, ist schon interessant. Und ich hoffe, lieber Marcel, wir haben das jetzt also in deinem Sinne diskutiert, die Thematik und genau, würden da an der Stelle jetzt hier zu dem Thema mal einen Punkt machen. Eine Sache, bevor ich dann irgendwann ins Bett muss, habe ich aber noch, nämlich mal angenommen, ich würde dir jetzt 100 € schenken. So, was würdest du damit tun? Oder anders gefragt, was würdest du damit sehr wahrscheinlich nicht als allererstes machen? Ja, besser kann ich dir die Brücke nicht bauen. Sorry.
Die Frage ist gut. 100 €. Ah, ich glaube, ich werde mit meiner Familie schön essen gehen.
Ja, ist eine gute Sache. Würde ich,
Ja.
glaube ich, ähnlich machen. Genau.
Da müssen wir was
Ja.
draufpacken dann, weil ich glaube, für 100 €.
Wird
Aber
heutzutage schon fast schwieriger.
ich würde es als Grundlage hernehmen, um damit mit meiner Familie schön essen zu gehen.
Du würdest also
Genau.
nicht, du würdest also nicht im Fanshop einkaufen gehen als erstes. Und zum Beispiel dir ein
Nein.
Sondertrikot kaufen. So. Können wir darüber bitte nochmal kurz sprechen? Also du musst das vor allem tun, weil ich auch da überblicksweise heute mir nur im Discord ein bisschen was angeguckt habe. Und hier ist, was ich verstanden habe. Es gab gestern eine große Ankündigung. Es kommt was Großes auf euch zu. Tralala, ja, also saugeil. Dann war irgendwann klar, es ist ein Sondertrikot anlässlich 50 Jahren Europapokalsieg. Dann wird das veröffentlicht mit der Information irgendwie künstliche Verknappung, gibt nur 3 Stück oder so.
Ich glaube, ein paar mehr als drei sind es schon gewesen.
Also 4.000 irgendwas, glaube ich. Und dann kostet das gute Stück. Und ich möchte explizit hier nicht über das Design sprechen, weil ich das eine schwierige Diskussion finde, weil es immer eine Geschmackssache ist. Dann kostet
Stimmt.
so, und das kann man gut oder schlecht finden, will ich jetzt hier mal raushalten, dann kostet das Teil halt eben 100 € und was vor allem passiert ist, ist, dass der Online-Shop zusammenbricht.
Ja,
So.
das ist für mich, das ist
What the
eigentlich.
actual fuck?
Es ist, ja,
Leute.
es ist wirklich, ja, vor allem, es ist ja nicht nur, also mir hat ein guter Freund berichtet, es ist ja nicht nur, dass der Online-Shop abkackt, sondern es ist ja auch gewesen, dass du das Ding in den Warenkorb gelegt hast. Dann bist du auf Bezahlen gegangen und dann brach die Seite ab und dann war der Warenkorb leer und du hast keinen Zugriff mehr drauf gehabt. Düdüm. Ja, also tolles System, was man da hat. Super. Sollte man mal nachfragen beim Dienstleister, den man da beauftragt hat, was die Scheiße soll. Weil die Schuld gebe ich jetzt dem FCM nur bedingt. Das ist halt einfach auch ein Ressourcenthema beim entsprechenden Provider dafür. Ja, Trikotpreis. Ich dachte mir so Folgendes. Also ich finde es unverschämt teuer. Das ist meine Meinung. Kann jeder anders sehen, soll ja auch jeder anders sehen. Und bin der Meinung, dass man, wenn man so etwas macht, also das ist so meine Vorstellung in einer schönen Welt. Ich meine, wir sind, glaube ich, weit weg davon von einer schönen Welt, aber in meiner sehr romantischen Vorstellung und sehr auch wahrscheinlich auch naiven Vorstellung, wäre es halt so gewesen, der FCM bringt ein Trikot raus zu einem Jubiläum, was es so schnell nicht wieder geben wird. Ja, das kann man dann in weiteren 50 Jahren dann zum 100-Jährigen machen, wenn dann der Fußball so wie man kennt überhaupt noch existiert. Bringt da ein Trikot raus und sagt, Mensch, jetzt spinnen wir mal, du zahlst für so ein Trikot an Hummel, sagen wir mal, die haben jetzt eine Vorgabe von, pff, lass uns mal spinnen, sagen wir mal 60 €. Ja, die sagen jetzt, okay, wenn ihr uns das Ding abnehmt, müsst ihr 60 € dafür bezahlen, was ihr dann letztendlich daraus macht, ist euer Problem. So, hätte ich mir, also da wäre jetzt in meiner Welt, wär's dann schön gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, also entweder man sagt, wir verkaufen die Scheiße, nein, nicht Scheiße, Entschuldigung, das war jetzt, wir verkaufen die Dinger kostenneutral, weil wir wollen den Fans einfach auch ein kleines, nicht Geschenk machen, aber ein kleines, ja, einfach auch so ein bisschen so eine Wertschätzung geben und sagen, Mensch, guck mal, 50 Jahre Europapokal, 25 Jahre davon war es trister Amateurfußball. Sind viele dabei, die dem Verein in der Zeit die Treue gehalten haben und da geben wir euch jetzt einfach mal was zurück und sagen, wir verkaufen euch das Trikot kostenneutral und sagen, wir nehmen dafür 60 €. Das wäre die erste Variante, da hätte ich mich sehr drüber gefreut. Die zweite Variante wäre gewesen, okay, ja, der FCM hat auch Kosten in der Beziehung, sehe ich alles ein, wir reden ja von einem Sondertrikot, was in einer limitierten Auflage kommt, das heißt, du hast ja auch nur eine bestimmte Stückzahl, die du kaufst und die wird dir definitiv auch aus den Händen gerissen. Das ist ja nicht so, dass du da, keine Ahnung, 20.000 kaufst und dann bleiben 15.000 hängen. Das wird ja nicht passieren. Das Ding wird ja innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein.
Genau.
So, und dann hätte ich noch gesagt, okay, wenn du sagst, du willst halt ein bisschen was mitnehmen, Mensch, warum? Ja, dann machen wir halt für den Preis für das Trikot 65 € in Anlehnung unseres Gründungsjahres und sagen, wenn jemand einen Flock haben will, nehmen wir dafür 74 €. Dann wäre ich persönlich mit der Sache absolut fein gewesen. Zu sagen, ich nehme jetzt hier 99 €, wenn du dann noch Flock dazu willst, bist du bei 106,40 €.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Finde
Schwierig.
ich einfach, finde ich, finde ich. Ja, hier wird Wahl einsetzen. Ich würde es sonst bereuen, was ich jetzt sage. Ich finde es einfach krass. Und weil ich hatte das, glaube ich, im Zuge der Trikotpreise zu Beginn der Saison auch schon mal gesagt. Wir sind hier nicht in München. Wir sind hier nicht in Baden-Württemberg, in einer starken Industrieregion, wo auch entsprechende Gehälter gezahlt werden. Ich weiß, was hier in Magdeburg im Durchschnitt ungefähr gezahlt wird. Da sind 99 Euro für ein, ja, wenn man jetzt mal die fußballromantische Sicht wegnimmt, dass das halt ein Sondertrikot in Anlehnung an 74 ist, das sind 99 Euro für ein besseres T-Shirt. Beziehungsweise 107 Euro, 106,40 Euro, wenn du kein Mitglied bist, klar, gibt ja auch einen Mitgliederwert von 19,74 Euro. Schwierig. Für die Region finde ich es einfach scheiß teuer.
Naja,
Und ja,
ja.
also, und ich, wie gesagt, ich fände es schön, wenn man das genutzt hätte, um eben auch so ein bisschen so ein Zeichen zu setzen, zu sagen, hier, mit dem Rest, den wir machen an Merchandising, da finde ich das auch irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir nehmen die und die Preise, alles cool. Aber für so ein Sonderding, was einmalig ist, was ja auch im Verkauf in den nächsten Geschäftsjahren ja gar keine Rolle mehr spielt, weil es ist jetzt nur diese limitierte Auflage und dann ist das vorbei. Hätte ich mir gewünscht, okay, wir machen das einigermaßen kostenneutral, schlagen vielleicht ein bisschen was drauf, damit wir die Versandkosten, keine Ahnung, vielleicht drin haben oder so. Ansonsten, ja, finde ich es halt einfach schwierig, so einen Preis aufzurufen und zu sagen, hier, guck mal, wir machen jetzt noch ein Sondertrikotgeld. Und ja, genau, alles gesagt.
Ja, alles das, was du sagst, unterschreibe ich dir. Ich finde an der Stelle nur immer wieder interessant, wie dann doch immer, also wie dann eben doch die Abstimmung mit den Füßen funktioniert. Also ne, die Dinger gehen ja trotzdem weg. Also dass der Online-Shop da zusammengebrochen ist, ist ja Ausweis dafür, dass es genügend Leute gegeben hat, die darauf zugegriffen haben und so ein Ding haben wollten. Ich hätte es mir, glaube ich, also in dem Szenario, in dem du das gerade geschildert hast, hätte ich es mir, glaube ich, auch gegönnt. Für 100 € bin ich da sehr, sehr weit entfernt von. Ja, wie gesagt, also alles, was du sagst, ich find's krass, ich find's auch schade, weil es eben, naja, wenn man jetzt böse wäre, genau in dieses Narrativ reinpasst, naja, wir werden zunehmend zu Kunden, so, und an uns als Clubfans und Mitgliedern ist offenbar weniger interessant, welche Werte wir dann in den Verein reintragen und wie wir den Verein leben, sondern vor allem interessant ist, wie dick unsere Geldbörse ist. Ich finde das ein großes Problem, aber schon länger, ist auch bekannt. Ja, und finde das wirklich auch unverhältnismäßig, aber natürlich werden die BWLerinnen sagen halt, naja gut, am Ende des Tages zählt das, was unterm Strich steht, und wenn da eine große Zahl steht, dann ist das irgendwie schick. Aber der FCM ist ja jetzt auch unter die Schuhverkäufer gegangen, und auch da hattest du, glaube ich, ein gutes Rechercheergebnis, ne?
Nee, das muss ich, nein, das war nicht ich, das war ein Kumpel von mir. Ja, es gab ja so Sondereditionen Europapokalschuhe von Hummel. So, also, ich glaube, die haben 74 Euro gekostet. Also,
Genau, genau.
wo ich ja sage, okay, was war Preis für Schuhe 74 Euro? Okay,
Für ein
so.
paar Sneakers, ja, ist das jetzt nicht utopisch teuer, so würde ich sagen.
Genau.
Ja, genau.
So, ja. Wenn ich dann aber sehe, also das habe ich gesehen, das wurde mir geschildert, dass die Schuhe halt ohne FCM-Logo auf der Lasche und ohne Europapokal-Logo auf der Lasche im Hummel-Shop für 36 Euro zu haben sind, kann ich mir diese Preissteigerung um 38 Euro, also mehr als 100% Preissteigerung, eigentlich nur folgendermaßen erklären. Der FCM ist so sozial, dass er sagt, wie gesagt, 100% Preissteigerung, ja. Von 36, für diese zu haben sind online, auf 74. Nehmen wir von 38 Euro. Ich kann mir das nur so erklären, dass der FCM so sozial ist und gesagt hat, Mensch, da in Bangladesch oder keine Ahnung, wo die Dinger hergestellt werden, den Näherinnen und Nähern dort geht es ja nicht so gut. Und wir nutzen einen Teil des Gewinnes, den wir da machen, und lassen das den Arbeitern dort zugutekommen. Dann finde ich das super. Dann finde ich diese wirklich sehr dreiste Preissteigerung super. Wenn man da, also, weil das muss ja dieses Europacup-Emblem und das Logo müssen ja auch drauf genäht werden. Und das ist, fände ich dann angemessen, wenn das dann, also dann, vor dem Hintergrund muss ich sagen, dann finde ich diese Preisgestaltung dann wirklich auch gut, wenn man das dann so sozial handhabt.
Ja.
Ansonsten finde ich es einfach eine Frechheit.
Also Fair-Trade-Schuhe halt, ne? Aber auch da, also ich hab Dinger bestellt, so, weil Menschen in meinem Umfeld die gern hätten, und so, und hab da auch den Online-Shop bemüht, irgendwie an dem Tag, an dem man das sehen konnte, dass es die da gibt. Und da gab es halt schon ein paar Größen nicht mehr. Also auch da war sozusagen klar, Leute stürmen das Feld und nehmen, also und bestellen das.
Ja, wie gesagt, dass man, okay, das ist ja in Ordnung. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht's da tatsächlich um diese massive Preissteigerung. Das
Ja.
finde ich halt schon extrem.
Ja, es passt halt, also ja, also wie gesagt, hängt immer alles ein bisschen davon ab, wie man auf die Welt blickt, aber es passt eben auch leider
Aber
nicht so
ist
zu.
wahrscheinlich so wie du sagst, wahrscheinlich jetzt irgendein BWLer wird mir jetzt wahrscheinlich erzählen, wie richtig das auch alles ist. Hast du wahrscheinlich, also so wird es wahrscheinlich dann sein, aber ich habe da kein Verständnis für. Ich kann das nicht.
Weißt du, aber am Ende, ja, also ich auch nicht, aber am Ende des Tages ist es eben so, dass ja niemand mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen wird, diese Produkte zu erwerben.
Oh,
So.
absolut. Ja,
Aber
stimmt.
es passiert ja trotzdem. So, und damit, also das ist ja sozusagen das, dann das schlagende Argument, was dieser ganzen Strategie eben einfach recht gibt. So, ja. Und ja, ist halt so. Ja, und das ist eben interessant. Also ich, um auch das nochmal zu würdigen, ich finde es, also abgesehen von den ganzen Preissachen und so weiter, ja schon, aber eigentlich auch, also die Idee finde ich halt schon cool
Ja.
mit diesen Sneakers, das finde ich geil. Ich finde,
Unbestritten. Die Dinger sehen auch gut aus. Also.
ja, also diese Sondertrikotnummer finde ich genauso cool.
Ja,
So,
unbestritten.
also auch das, um das einfach auch nochmal dazulassen, also die kreativen Köpfe, die sich da Sachen überlegen, ja, die machen, also die haben coole Ideen, gar keine Frage, aber wie gesagt, ich glaube, wir zwei weißen alten Männer mit einer Idee für auch, ja, weiß ich nicht, soziale Sachen, stößt man sich eben dran. Aber okay, vielleicht sind wir auch da einfach in der Minderheit und Leute denken darüber anders, kann auch alles sein.
Das wird sehr wahrscheinlich so sein.
Genau. Na schön, dann haben wir das Thema Trikot auch. Ich habe übrigens zwischenzeitlich beschlossen, die Folge heute wird heißen 0,07 XG. Und ja, jetzt fällt mir eigentlich auch gar nicht mehr dazu ein, außer dass ich jetzt schon geneigt wäre zu sagen, wir trudeln so langsam aus und freuen uns auf das HSV-Spiel. Sehe ich dich da oder bist du wieder
Wenn
verhindert
ich
mit
dazwischen,
irgendwas?
wenn ich dazwischen komme, bin ich da.
Okay, na ich alter Event-Fan natürlich auch, wie gesagt, wenn bei mir nichts dazwischen kommt. Das ist schön, dann sehen wir uns mal wieder im Stadion, finde ich ganz cool. Ich glaube, diesmal Fanclub-mäßig auch in etwas größerer Runde wieder, ist auch schön. So, da müssen wir ja noch erzieherische Maßnahmen durchführen, aber das ist eine Sache für nach der Aufnahme. Genau. Ja, und dann sind wir, glaube ich, für heute ganz gut durch. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich tatsächlich dachte, aber glaube ich, auch alles ausführlich besprochen. Ich kann auch antragen, dass unsere Freunde aus dem Süden, habe ich gerade auch nochmal recherchiert, glaube ich, 5 Punkte unterm Strich stehen, ne? So, in Liga 3.
Ja.
Und ich jetzt aber mich noch sehr zurückhalte mit Häme, weil ich das erst tun möchte, wenn unser Klassenerhalt sicher ist. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus.
Na, Duisburg ist ja noch schlechter dran.
Na, Lübeck auch, ja.
Naja, Lübeck, wie interessiert Lübeck? Ja, aber ich sag mal, das ist halt auch irgendwo eine Entwicklung, die dann kommen musste, ja. Also gerade auch Duisburg und Mordor betreffend. War das ja in den letzten Jahren absehbar, dass das da passiert. Und in Richtung Mordor kann man nur sagen.
Na, wie gesagt, ich halte mich da noch zurück, weil das kann schnell mal als Bumerang zurückkommen, aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Fein, fein. So, gut, schön. Also, wir machen hier Schluss und
Besten vergeigt's auch noch.
ja. Und ja, sprechen uns hier in der nächsten Woche wieder. Dann werden wir schauen, was das Elversberg-Spiel wert war, wenn wir dann das HSV-Ergebnis kennen und wie angstvoll oder euphorisch oder wie auch immer wir dann auf das Rostock-Spiel blicken müssen, was dann stattfindet. Aber 3 Spiele, in denen wir es noch voll selbst in der Hand haben, das dürfen wir alle nicht vergessen bei allem Unmut. Und lasst uns mal am Sonntag alle ins Stadion gehen und gucken, was
Welche
geht.
Folge ist denn die Rostock-Folge?
Rostock-Nachbesprechungsfolge?
Nee, nächste Woche.
Na, das ist 325, da sind wir live.
Ich wollte gerade sagen, da war doch was.
Ja, genau. Ach so, stimmt, siehst du gut, dass du das ansprichst. Also, da habe ich mir natürlich jetzt auch nur in Ansätzen was überlegt, aber den Link zur Live, also erstmal müssen wir beide irgendwann mal noch einen Technikcheck machen vor der Folge. Und dann wird es den Link zur Live-Sendung natürlich im Unterstützer-Discord geben und auch auf unserem Mastodon-Profil. Das ziemlich sicher über die Homepage verlinkt ist. Ansonsten mache ich das noch. Da könnt ihr dann gucken. Ich habe nämlich irgendwie so überlegt, die letzten Live-Sendungen waren ja noch in Zeiten von Twitter, als Twitter auch noch Twitter hieß und so war, wie Twitter war. Und da ging das ja dann auch mit diskutieren und so. Also da müssen wir irgendwie mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Aber der Plan ist eben tatsächlich, das live zu machen, auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Schöne Grüße an der Stelle in die Region Hannover. Und das machen wir auch sehr gerne. Genau. Und da könnt ihr uns dann 20:30 nächsten Mittwoch, wenn ihr irgendwie an den Link kommt, auch live hier Blödsinn erzählen hören. Das wird sehr, sehr interessant. Oder auch nicht, weil es technisch nicht funktioniert. Das werden wir irgendwie von heute bis nächsten Mittwoch irgendwie noch rauskriegen und uns da sicherlich einen Termin finden, wo wir das mal ausprobieren. Genau. Ob das alles noch so funktioniert, wie es mal war vor 500 Jahren. In diesem Sinne, Thomas, wünsche ich dir noch einen entspannten Restabend. Mach nicht mehr so dolle. Und dann hören wir uns hier nächsten Mittwoch wieder, würde ich sagen.
So machen wir das.
So machen wir das. Alles klar. Na dann, haut rein. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Niemand kann uns auf.